Arte.
Also ich bin 25 und bin auch schon Teil des Arbeitsmarkts. Ich bin bereit, da einzutreten. Ich habe ein Studium abgeschlossen und habe mich quasi an die Spielregeln gehalten, die man so vorgelebt bekommen hat. Abitur, Studium und so weiter und so fort. Und bin jetzt in der Medienbranche tätig und habe jetzt die große Angst, von einer KI ersetzt zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, was bei ganz, ganz vielen Leuten meiner Generation gerade total da ist. Man hat das Gefühl, es gibt von allem zu viel. Ich kann keinen einzigartigen Gedanken mehr formen. Jede Idee, die ich habe, dafür gibt es schon eine App. Alles, was ich kann, das kann eine KI besser, schneller. Es ist günstiger, es ist ein wirtschaftlicherer Gedanke, dafür eine KI einzusetzen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema gerade, was das große Wort Quarter-Life-Crisis ins Leben gerufen hat. Und das, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten gerade so eine große, was mache ich denn mal mit meinem Leben, wenn in einem halben Jahr oder in einem Jahr jemand sagt, dann würde ich jetzt das, glaube ich, eher von einem Programm machen lassen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Herzlich willkommen. Jede Woche sitzt mir eine interessante Persönlichkeit gegenüber, hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wer die Hörbar Rust regelmäßig hört, weiß, dass es uns schon wichtig ist, einen richtig guten Gästemix hinzulegen. Etablierte Schauspielerinnen und Schauspieler, Entertainerinnen und Entertainer, bekannt, noch nicht so bekannt, alt, jung und mittelalt, Autorinnen und Autoren, Musikerinnen, Musiker, die in den analogen oder linearen Medien stattfinden, aber auch Personen, die die sozialen Medien erfolgreich bespielen und sich dort, im übertragenen Sinne, ihre eigenen Theater aufbauen. So stießen wir vor einiger Zeit schon auf Lina Heller Burghagen, auch bekannt als Linella. Ihr Podcast heißt Halb so wild. Ihre Videos sind grandiose Veranschaulichungen all dessen, was es überall auf der Welt, insbesondere aber im Berliner Alltag zu erleben gibt. Viel Humor, eine feine Beobachtungsgabe, ein grandioser Umgang mit Sprache und nach verhältnismäßig kurzer Zeit schon insgesamt fast 400.000 Follower auf TikTok und Instagram. Wir freuen uns sehr, Sie heute in unserem Studio zu begrüßen.
Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön. Das sind ja ganz tolle Worte gewesen. Danke.
Und so blutjung.
Ach, jetzt also, hörst du auf.
Es gibt tatsächlich sehr wenig, was ich auf herkömmlichem Sinne über dich lesen konnte. Mhm. Also im Gegensatz zu einer 60-jährigen Schauspielerin, da hätte ich jetzt ein Dossier vom Archiv zugeschickt bekommen oder ich hätte auch selbst sehr viel recherchieren können. Und bei euch jungen Dingern ist ja gar nicht so viel zu finden.
Das stimmt.
Da muss man gucken, ob ihr in anderen Podcasts zu Gast wart. Und das Wenige, das ich gefunden habe, wirst du hoffentlich ergänzen.
Richtig, auf jeden Fall, sehr gerne.
Ich habe das jetzt kleine Theater genannt. Diese Accounts, die sich jeder Mensch auf Social Media einrichten kann. Würdest du sagen, das ist ein gutes Bild dafür oder hättest du ein besseres?
Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, das ist ein sehr passendes Bild. Ich habe auch, also ich finde, es fühlt sich auf jeden Fall immer an, wie sich so eine kleine Bühne nehmen. Und so diese 18 Uhr Posting-Zeit, wo eigentlich alle dann am Abend, die allermeisten auf jeden Fall ihre Videos online hochladen, es fühlt sich dann immer so ein bisschen an, um in diesem Bild zu bleiben, wie: Ich habe hier mal was vorbereitet und dann setzt euch doch alle dazu, wenn ihr darauf Bock habt. Ich würde euch das jetzt mal kurz zeigen. So.
Aha, daraus lerne ich. Mhm. 18 Uhr ist die wichtigste Zeit.
Ja, so algorithmusmäßig. Ich weiß auch nicht, der Algorithmus, das ist ja eh so ein Unwort, wo keiner so richtig weiß, was dahinter steckt. Aber ich meine, 18 Uhr ist so die universelle Zeit, wo die allermeisten Leute Dinge hochladen, ja.
Würdest du all den Menschen, die jetzt nicht so den vollen Durchblick haben, und bei vielen Sachen kenne ich mich jetzt auch nur so halb aus, könntest du erklären, wie man sich mit dem Algorithmus gut stellt?
Ja, also nein, das wäre anmaßend, wenn ich sagen würde, ich würde diesen Algorithmus verstehen, weil der ist wirklich diffus manchmal, aber eigentlich ist so ein, also für alle Menschen, die den Algorithmus auf ihrer Seite haben wollen, weil die vielleicht auch Inhalte hochladen möchten, dann ist es eigentlich immer gut, Features ist, glaube ich, das beste Wort dafür, der App zu nutzen, auf der man hochladen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich Dinge auf TikTok hochlade, dann schneide ich in der App TikTok und schneide dich irgendwo anders.
Aha.
Also, ja, genau.
Guck mal.
Und manchmal gibt es dann so neue Funktionen. Funktion ist ein gutes Wort. Manchmal gibt es neue Funktionen bei Instagram oder so, dann versuche ich die auch recht schnell mal organisch mit einzubauen.
Weil dir das Vorteile bringt, denn
ja,
dann wirst
meine.
Du dem Algorithmus zu gefallen, bedeutet einem System zu gefallen, dass dich und deine Arbeit anderen vorschlägt, ganz reinspült, genau. Ja? Also ja. Das ist in etwa das, was der Algorithmus als System macht. Er kann aber auch dahingehend beeinflusst werden, dass er bestimmte Dinge nicht mehr zeigt,
ganz genau.
Seltener zeigt, wegfallen lässt. Deswegen ist es eben auch, also das ist eine Sache, die man auch politisch durchaus beeinflussen kann, ne? Mhm. Gesellschaftspolitisch, politisch. Also deswegen ist es gar nicht so verkehrt, sich damit auseinanderzusetzen. Im Übrigen habe ich dir, Linella, nur dass dieses Wort richtig jetzt an unsere Zuhörenden. Also ich habe schon gesagt, pass auf, wir sind alle doppelt so alt wie du. Die meisten von uns. Ich grüße alle Leute, die jünger sind. Wie schön, dass ihr da seid. Bleibt, bitte bleibt. Aber es wird ja unter euch, die ihr jetzt gerade zuhört, auch einige Leute geben, die mit den sozialen Medien nicht so viel am Hut haben, bewusst oder unbewusst. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch gerade, warst du ganz froh, dass nach Features dann doch noch, wie hast du es genannt?
Funktionen
kam, genau. um dich inhaltlich an uns heranzutasten, damit wir alle das auch verstehen.
Richtig.
Gut. Also auf diesem Theater wird um 18 Uhr offenbar gehen die meisten Vorhänge auf.
So beobachte ich es auf jeden Fall.
Auf deinem Kanal beschäftigst du dich auf wirklich humorvolle, geistreiche Art mit den Gepflogenheiten und Klischees und Gewohnheiten und Beobachtungen, die uns Menschen so ausmachen.
Ja.
Und bevorzugt in Berlin im Übrigen. Du bist auch eine gebürtige Berlinerin.
Ganz
ne?
genau.
Wo bist
genau.
du zur Welt gekommen?
In Buch, im Helios-Klinikum. Also ich war auch immer, bin immer im Norden irgendwie gewesen. Ich bin in Pankow aufgewachsen, wohne jetzt auch immer noch da oben im Nordosten.
Was
also,
für ein Jahrgang bist du?
2000.
2000.
Ja.
Wirklich blutjung.
Ja, absurd.
Irre. Okay, und um Ihnen und euch jetzt mal eine Kostprobe zu geben, dessen, was Linella da im Grunde fast tagtäglich rausballert, habe ich mir jetzt folgendes Reel ausgesucht.
Hallo, bitte schön.
Hi, ich bin die neue Nachbarin. Ich wollte mich einmal vorstellen.
Zugezogen, ja? Dachte ich mir. Ich sage Ihnen kurz, wie ich hier luft. Ich wohne hier. Wohnen Sie über mir? Wenn ja, mal schickt Sie bitte nicht. Wohnen Sie unter mir? Sie werden mich höchstwahrscheinlich hören. Kehrwoche, gab es das bei Ihnen? Ist hier nicht. Hier ist Nahkampf. Also kümmern Sie sich am besten hier um Ihre eigene Fußmatte. Ganz oben, da wohnt ein junges Paar. Ich würde die einfach meiden. Nicht zu lange in die Ohren kicken, ist wie mit Hunden. Kann sein, dass die dann aggressiv werden, vor allem er. Müll ist am Dienstag. Also wenn sie nach 10 Uhr bohren, dann klingel ich. Wenn ich nach 10 Uhr bohre, dann muss ich renovieren. Hier direkt nebenan, da wohnt er. Nicht wundern, das schäumt hier manchmal. Das ist keine Tollwut. Wir haben das prüfen lassen. Das ist relativ unbedenklich. Wenn sie ihr Fahrrad länger als einen Tag unten stehen lassen, dann werde ich damit davon fahren. Okay, ich jetzt schon mal sagen. Haben sie Hunde? Dann haben sie ab jetzt keine Hunde mehr. Haben sie ein Problem mit lauter Musik? Würde ich ihnen empfehlen, dass sie sich nicht an den einen Nachbar hier unter mir wenden, weil der ist Hobby-DJ, meinte er jetzt. Blickt dann noch nicht ganz durch. Gut, dann herzlich willkommen im Haus, ne? Auf gute Nachbarschaft, ja?
Ja, that's life, that's brilliant. Du musst selbst auch noch lachen, wenn du es hörst, weil und das macht ja auch Spaß, weil man sucht sich ja auch die Sachen aus, über die man selbst lachen muss.
Definitiv.
Und die wirklich auch in dieser Stadt speziell nochmal so special sind und so rausgerotzt und so.
Wirklich wahr.
Als ich dein erstes Video gesehen habe, dein erstes Reel, das ist bestimmt jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her oder sogar schon. Also du bist ungefähr ein Jahr so richtig dabei, anderthalb Jahre, was würdest du sagen?
Also anderthalb Jahre auf TikTok und ja, jetzt bald ein Jahr auf Instagram.
Mhm, ja, dann wird es ungefähr ein Jahr gewesen sein. Da habe ich gedacht, ah, okay, ich verstehe, was du machst, ich weiß, was du machst. Das haben auch schon andere vor dir gemacht, dass sie sozusagen diese Klischees zusammengesucht haben, tolle Beobachtungen, lustig, gut formuliert und vorgetragen. Ich fand, dass du das sehr, sehr gut machst, aber ich war mir sicher, du wirst leer sein nach ein paar Wochen.
Ja.
Du bist aber nicht leer. Du bist überhaupt nicht leer. Ich denke, jedes Mal, wenn ich was von dir sehe, das gibt's doch gar nicht. Wo holst du das her? Das ist mich immer wieder überrascht, weil natürlich, wenn du über die Prenzlauer Berg Mütter sprichst, das ist schon so ein bisschen, ja, tausendmal gehört. Also jeder Hobby-Comedian macht sich über Prenzlauer Berg Mütter lustig. Mhm. Ja? Also was kennt man da nicht schon? Aber du schaffst es wirklich, die Sache nochmal so zu bereichern und zu vertiefen und da so viele neue Bilder raufzuballern. Wo holst du das her? Wie lebst du? Oder hast du ganz viele Menschen, die dir zuarbeiten?
Also ich glaube, das lebt am allermeisten von wirklichen faktischen Interaktionen, also die es mit Menschen gibt und gab. Und die ich so ganz, zum Beispiel, ich war gestern erst in einem, bei einem Optiker.
Bei einem Optiker.
Bei einem Optiker, richtig, bei einem Brillenfachgeschäft war ja. ich eben. Nun. Und da saß mir eine Beraterin gegenüber und danach habe ich wirklich gedacht, perfekt, ich habe komplett neuen Stoff für einen komplett neuen Charakter, weil die war so großartig, weil ich habe so einen, ich finde das Berlinern ganz, ganz toll und ich habe jetzt, also um ehrlich zu sein, ja, die Prenzlauer Bergmutter, sie ist noch nicht auserzählt, aber ich habe irgendwann schon mal angefangen, jetzt ja zum Beispiel diese Berliner Klischees mit dem richtigen Berliner, das, was man jetzt gerade gehört hat, irgendwie mal mit zu etablieren, weil ich dann doch nochmal eine andere Farbe, einen anderen Charakter irgendwie schaffen wollte. Und zum Beispiel nur dieses Gespräch mit dieser Beraterin von dem Optiker meines Vertrauens hat mich schon wieder so begeistert irgendwie, weil die dann erzählt hat, mit dem rotzigsten Berlinern hat die so, das war so herrlich, weil ich habe es hingekriegt, mit dieser Frau mich für 10 Minuten zu unterhalten und ich sage, noch nie hat in dieser Filiale in Berlin bei diesem Optiker jemand das Wort Wichser in dieser Konversation gesagt. Die Frau hat es geschafft, weil sie mir dann erzählt hat, ja, sie ist jetzt hier in der Filiale, davor war sie halt, ich war in Gesundbrunnen davor gewesen, können Sie sich nicht vorstellen, was ich da alles, ja, da ist mir, also da kommen manchmal Leute rein und weiß nicht, wo oben und unten ist, da geht dir dann schon mal das Messer in der Tasche auf und dann denkst du, Wahnsinn. Das ist genial. Und danach habe ich gedacht, perfekt, schade, mein Akku ist leider alle. Ich kann mir nicht sofort Notizen
wollte
dazu machen.
Wollte ich gerade sagen, das kannst du ja auch nicht. Also Datenschutz kannst du es ja nicht mitlaufen lassen. Also ich würde es wahrscheinlich, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich immer die Diktierfunktion heimlich laufen lassen. Wird ja ein bisschen verfremdet, ist ja ohne Namen und so weiter. Aber
das war herrlich. Und genau aus so einen Begegnungen auf jeden Fall. Und ich wohne nun mal, ich bin in Pankow aufgewachsen, das, was, wenn es bei uns dann immer hieß, man fährt irgendwo hin, wo es ein bisschen städtischer war, ist man an der Prenzlauer Berg gefahren. Und maximal bis zum Alex oder so. Und da sind einfach absurde Menschen. Ich habe auch ganz lange in einem Fitnessstudio in Prenzlauer Berg trainiert. Wirklich Schönhauser Allee, mitten in Prenzlauer Berg. Und da sind absurde Menschen auch gewesen. Und ich kann mich irgendwie, ich finde das lustig, so eine Menschen irgendwie zu beobachten und irgendwie mir zu überlegen, vor allem, weil es ja auch viel immer so, weil man sich dann aufregt oder erbost ist über irgendwelche Sachen, finde ich es irgendwie mal ganz lustig, was für eine Lebensrealität die Menschen offensichtlich haben.
Und das Gute ist ja, also natürlich, man muss es auch verarbeiten können. Also du bist da schon auch so eine Alchemistin, die das gut verwertet und die was Schöneres draus entstehen lässt. Denn die meisten von uns, die das jetzt hören, kennen solche Situationen. Man steht jemandem gegenüber, egal ob das nun eine Urberlinerin ist oder irgendein Touri, der hier rumläuft und ein bisschen orientierungslos ist. Und man denkt so, ey, was war das jetzt hier gerade? Wie lustig war das? Und man versucht das jemandem zu erzählen und zu rekapitulieren. Und ja, dann ist es halt irgendwie passé. Und du hast eben auch die Gabe, da noch was Besonderes draus zu machen. Und Berlin ist natürlich auch sehr dankbar dafür, weil die ganzen verschiedenen Bezirke ja auch fast schon wie so verschiedene Charaktere auf jeden Fall im Klischee mit sich bringen. Wenn Absolut. Du jetzt sagst, du kennst den Osten und Prenzlauer Berg, dann fährst du nach Dahlem einen Tag und dann hast du schon zwei neue Geschichten wahrscheinlich. Ne?
100%. Also ich habe in Dahlem studiert und deswegen habe ich immer quasi, bin ich aus Pankow da runtergefahren. Da ist man ja schon mal durch 8 Bezirke gefahren gefühlt. Und dann kommst du da an und denkst dir, Wahnsinn, dieser Bezirk hat nur eine Daseinsberechtigung wegen all den Unibauten, die hier irgendwo sind. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, weil vor jedem Haus ist so ein kleines blaues Schild, wo Freie Universität Berlin draufsteht. Das ist wirklich ein Paralleluniversum. Und meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter ist Lehrerin, da habe ich auch ganz viel Inspiration.
Sie ist Direktorin her. Inzwischen,
sie ist Direktorin
oder?
Inzwischen, ja, siehst du. Ja, du unterschlägst ihr das nicht, so wie ich immer. Stimmt, ja, du hast vollkommen recht. Sie ist Direktorin einer Grundschule und sie hat aber zum Beispiel gelernt, also man sagt gelernt, sie hat ihr Ref gemacht in Marzahn. Und da habe ich dann auch nochmal ganz andere Farben dieser Stadt irgendwie mal miterlebt. Also es ist irgendwie, ich liebe die Stadt, aber sie ist auch absurd.
Sie ist total absurd. Und dann noch die ganzen Zugereisten und Touris. Also
das sowieso.
Ein Füllhorn. Wir fangen an mit Gitchi Gumi. Spreche ich das richtig aus?
Genauso spricht man das aus.
Wer ist Uli Martin?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Gitchi Gumi von Uli Martin. Meine Oma wird jetzt, glaube ich, schallend lachen. Das ist ein Lied, was wir ganz, ganz, wir, meine ich, und meine Familie, ganz, ganz lange für ein Mysterium gehalten haben, weil mein Opa das immer gesungen hat. Mein Opa kommt aus Algerien und ist leider nicht mehr unter uns, aber ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben und hat auch, glaube ich, sehr, sehr viel zu meinem Charakter beigetragen. Also er ist ein super offener Typ gewesen, hat aus allem immer eine Party gemacht und immer nochmal einen, komm, wir setzen nochmal zusammen, wir heben nochmal einen. Und er hat in dem gebrochensten Deutsch aller Zeiten dieses Lied gesungen. Und wir haben bis, wirklich, es ist absurd, bis ziemlich genau 2 Wochen vor seinem Tod ihm nicht geglaubt, dass es dieses Lied gibt, weil er das so falsch rezitiert
hat. Wie hat er es gesungen?
Ja, er hat immer Gitschi Gumi, Gitschi Gaga, das ist ja völlig, das, man denkt ja, das kann nicht wirklich ein Lied sein, dass jemand singt Gitschi Gumi, Gitschi Gaga. Dann noch von meinem algerischen, fast über 90-jährigen Opa gesungen Gitschi Gumi, Gitschi Gaga. Und dann hat er immer gesungen, der verrückte Song war auch mal da, 18 Jahre blondes Haare, sowas gab es noch nie, ich sing vom Morgens bis zum Früh. Und wir haben ihn singen lassen, auch in dem Glauben, mein Gott, soll er sich daran erfreuen, es ist herrlich. Und bis zu dem 18. Geburtstag meiner Schwester, sie hat kurz vor Weihnachten Geburtstag, am 16.12., habe ich dann irgendwann gesagt, Opa, dann google ich jetzt. Und habe wirklich, das ist ja absurd, ich habe bestimmt eine halbe Stunde alle Suchmaschinen dieser Welt in Bewegung gesetzt, um dieses Lied zu finden, um dann jetzt auch nochmal genau denselben Prozess durchzumachen in Vorbereitung auf diese Sendung und habe mit 1:1 Zitat seinen Text am Ende 2 Suchergebnisse bei Google gefunden und eins davon war ein YouTube-Video mit 530 Klicks von Uli Martin mit Gitschi Gumi.
Und das hören wir jetzt.
Das hören wir jetzt.
Wie schön.
Gitschi Gumi, Gitschi Gaga, ein verrückter Song lässt mir keine Ruhe.
Wie schön und lange ist das toll. Gitschi Gumi, Uli Martin. Es ist doch interessant, dass immer wieder Dinge existieren, die man lange, 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 lange suchen muss. Weil eigentlich, du sagst es schon, alle Suchmaschinen dieser Welt, irgendwo hinterlässt doch alles Spuren und ist irgendwie, ich fühle mich jetzt nur gerade daran erinnert, irgendwie auffindbar, meine ich. Meine Mutter hat mal, das nehme ich jetzt zum Anlass, meine Mutter hat nämlich ein Wort gehabt, das ich noch nie von irgendjemandem sonst gehört habe. Mhm. Wenn sie sagen wollte, oh, das gibt Ärger, hat sie gesagt, oh, oh, das gibt Pojontek. Pojontek. Wer oder was ist Pojontek? Hat irgendjemand da draußen, ich habe das nämlich auch schon gegoogelt, also in alle möglichen Suchmaschinen eingegeben, in den unterschiedlichsten Schreibweisen und bin überhaupt nicht fündig geworden, Pojontek. Ich finde aber, es ist ein tolles Wort. Es macht Spaß, das zu sagen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein jungen, gut aussehenden Agenten gab aus der Tschechoslowakei, der auf so einer Yacht liegt und Pojontek heißt.
Das stimmt.
Aber vielleicht auch nicht. Also wenn Sie das jemals irgendwie gehört haben, schreiben Sie mal bitte an hörbar@radio1.de. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Nee, ich kenne das tatsächlich auch nicht, das Wort. Das
nee. Stimmt. Hast du dir mal ein Wort ausgedacht?
Ein Wort ausgedacht? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe mir noch nie ein Wort ausgedacht, aber es ist eigentlich cool.
Ich finde, ja, auch das ist jetzt nochmal der Auftrag an uns alle. Wir müssen uns ein Wort ausdenken, das die Zeit zwischen jung und alt beschreibt. Also das heißt die Lebensspanne zwischen, keine Ahnung, 25 und 70 vielleicht. Mhm. Gibt's nicht. Wir haben 80.000 Wörter für Brötchen und Möhren und so, aber dafür kein einziges. Und das ist eigentlich ziemlich blöd.
Stimmt. Mhm. Erwachsensein trifft's ja nicht.
Nein. Erwachsensein hat eine inhaltliche Ausrichtung schon. Und ich will auch nicht so Silver Surfer oder so mittelalt wie so ein Gouda oder so. Nein, das muss einfach 2 tumbe Silben, die man aneinander klebt. Das fände ich schön. Gut, wir beginnen jetzt mal, dein Leben nachzuerzählen.
Oh, dann los geht's.
Wie konnte es dazu kommen?
Ich bin am Donnerstag geboren.
Ja, wirklich? Was für Wetter?
Großartiges Wetter. Ich bin im Juli geboren, 20. Juli.
Na, es regnet aber schon auch manchmal. Wobei, ich mag den Regen, magst du auch, ne?
Ja, der ist gut.
Mhm. Burghagen ist ein norddeutscher oder mecklenburgischer Name. Es gibt ein Burghagen in Mecklenburg, ne?
Ja, ein ganz, ganz kleiner Ort.
Weißt du, wie man es finden kann?
Burghagen?
Ja, es ist zwischen Sundhagen, Altenhagen, Wilmshagen, Teschenhagen, Krummhagen, Wittenhagen und Zitter-Penningshagen.
Naja, dann weiß ich tatsächlich ganz genau, wie man da hinkommt. Das stimmt. Das ist, ja, ich glaube, es liegt tatsächlich, glaube ich, kurz hinter Horst.
Hm. Ich fand meine Herleitung jetzt ein bisschen besser.
Ja, das ist
bisschen besser.
Wesentlich präziser gewesen.
Wenn man sich jetzt fragt, was heißt eigentlich dieses Hagen am Ende eines Ortes, Ortsnamens. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Das ist die Hecke, das Dornengebüsch.
Aha.
Und Hagen ist damit die eingezäunte Siedlung. So, dass man mal weiß, also früher war es so. Ne? Also, dass man dann mit einer Dornenhecke oder irgendwie einer Hecke eine Siedlung eingezäunt hat.
Ich verstehe. Das ist
deswegen Hagen. Du hast eine Mutter, einen Vater und eine Schwester.
Korrekt.
Eine jüngere Schwester.
Richtig, eine jüngere Schwester.
Wie viel ist sie jünger?
Sie ist 3,5 Jahre jünger als ich.
Was denkst du, wann deine aktive Erinnerung einsetzt?
Also ich meine, ich habe eine sehr, sehr verschwommene Erinnerung an den Tag der Geburt meiner Schwester. Mit 3,5 weiß ich, ob das überhaupt möglich ist, aber ich meine, dass ich ganz oft vergessen habe, wie sie heißt. Das ist die erste Erinnerung, die ich habe, weil ich mir den Namen nicht merken konnte vor lauter Aufregung. Genau, und dann ist erstmal relativ, also das ist so das Einzige, das Erste, glaube ich, an das ich mich erinnern kann. Und dann wahrscheinlich so meine Einschulung, Kindergarten so ganz grob, aber da jetzt nicht so richtig so viel Greifbares. Aber meine Einschulung weiß ich auf jeden Fall wieder sehr farbenfroh.
Was für Fotos hast du vor deinem inneren Auge, wenn du dieses Kind siehst und beschreibst? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du als kleines Mädchen anders warst als jetzt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ich glaube, es ist auch nicht so anders. Also ich war auf jeden Fall immer schon dieses Kind, was auch dann alle zusammentrommelt und sagt, wir haben etwas einstudiert. Man möge sich jetzt hinsetzen für 4,5 Stunden und dann haben meine Schwester und ich improvisiert. Sie wusste selbst noch nicht, was wir aufhören. Ich wusste es schon. Ja, so war ich als Kind. Ich war irgendwie, habe mich sehr, sehr, sehr doll in meiner großen Schwesterrolle ganz schnell eingefunden. Das ist mir auch, also das habe ich auch in dem anderen Podcast mal irgendwo gesagt, dass ich in allererster Linie große Schwester bin bisher. Also,
heißt das im positiven Sinne natürlich Verantwortung übernehmen? Heißt das in negativem Sinne bevormunden?
Das heißt auf jeden Fall Verantwortung übernehmen, bevormunden nicht mehr so doll. Aber sie hat mal jetzt eine ganze Zeit bei mir gewohnt. Und würde man sie fragen, würde sie wahrscheinlich sagen, ich hätte sie ja schon. Da war es schon sehr mütterliches Verhältnis dann, das wir zueinander hatten. Würde ich so beschreiben, ja.
Deine Mutter war sehr jung, verhältnismäßig jung, als sie dich bekommen hat. Sie war 24 Jahre alt. Und hat dich auch mit in die Uni genommen.
Richtig.
Nicht oft, aber doch hin und wieder. Was man immer mal wieder zwischendurch droppen muss, finde ich, weil es oft für junge Mütter anders nicht geht und es zu einer anderen Art von Selbstverständlichkeit kommen muss nach wie vor.
Richtig.
Eine Lehrerinnenmutter zu haben, kann so oder so sein. Wie ist es für dich oder für euch?
Also für mich war das ganz, ganz toll, weil meine Mutter immer wusste, also bis zu einem, ich würde sagen, bis zur 8. Klasse oder sowas, konnte sie mir auf jeden Fall inhaltlich immer zu Hause helfen, weil sie ist Grundschullehrerin, also hat Grundschullehramt studiert und da muss man ja alles unterrichten. Also sie hat ja alles unterrichtet. Sie hat Deutsch, Mathe, Sachkunde oder sowas studiert, aber hat ja alles immer gemacht und deswegen hat sie bei allem auch immer so ein bisschen so einen Einblick gehabt und meine Mutter ist eine in meinen Augen sehr gute Lehrkraft und hat auch immer ganz, ganz fein säuberlich zu Hause den Unterricht vorbereitet und wir hatten auch immer, weil wie gesagt, ich bin ja mit in die Uni gegangen, dementsprechend war ich 8, als sie erst ihr Ref oder sowas fertig hatte. Mhm. Also wir haben auch immer andere Referendarinnen bei uns zu Hause gehabt, die den ganzen Boden im Wohnzimmer mit laminierten Arbeitsmaterialien irgendwie tapeziert haben. Und ich fand das immer toll. Und ich hatte deswegen, glaube ich, auch einen anderen Blick manchmal auf Lehrkräfte, weil ich so wusste, was es, wenn man eine gute Lehrkraft ist, das muss ja auch nicht immer so sein, aber was es für eine Vor- und Nacharbeit bedeutet, dass man halt nicht irgendwie nur ab und zu immer Urlaub hat, unterbrochen von einigen Arbeitswochen.
Ja, weil der Lehrerberuf ja bei vielen so im Verruf ist, nach dem Motto, ihr habt ellenlangen Schulferien.
Richtig.
Und so weiter. Aber es ist wirklich viel Vorbereitung und Nachbereitung im Spiel.
Allein schon so, was das bedeutet für die Stimme oder fürs Gehör. Also was man sich, also in der Grundschule vielleicht auch nochmal was anderes als an der Oberstufe, aber wenn ich mir überlege, was meine Mutter für ein Organ hat, wenn sie da mal irgendwie so eine 4. Klasse einordnen muss oder so. Also ja.
Traut sie sich das?
Das traut sie sich.
Noch,
das macht sie
weil
auch
es ist, das ist nämlich ja auch, ich weiß ja nicht, inwieweit sie da mit dir drüber gesprochen hat, aber ich glaube, dazu brauchst du gar nicht sie als Quelle. Du bist selbst noch nicht Mutter, du willst Mutter werden, über kurz oder lang, aber du weißt auch, wie schwierig es für Lehrkräfte momentan oder seit ein paar Jahren. Ne? Es gibt WhatsApp-Elterngruppen, es gibt, da hast du bestimmt schon was drüber gemacht, oder?
Also, wenn ich mir überlege, ganz generell, jetzt nicht nur von meiner Mutter, sondern auch von anderen, also von Menschen in meinem Alter, die an Schulen unterrichten oder auch von ihren Kollegen oder was auch immer oder Geschichten über andere Kollegen, die Eltern sind so oft eher das Problem. Mhm. Also so häufig was Eltern sich so, entweder es gibt irgendwie gefühlt manchmal nur zwei Extreme. Entweder so Eltern, die mit dem Tag der Einschulung das Kind abgeben und dann die komplette erzieherische Verantwortung abgeben und wirklich hoffen, dass dann mit dem Wechsel zur Oberstufe, dass dann da irgendwie ein einigermaßen patenter Mensch bei rumgekommen ist. Und dann gibt es die anderen Leute, die halt gefühlt am liebsten mit im Klassenraum sitzen wollen würden und den Stift führen wollen für das Kind. Und das ist irgendwie, also da muss man auch so individuell auf diese Bedürfnisse von den Eltern eingehen. Das finde ich ist auch schon, also ich war ja noch nie in meinem Leben auf dem Elternabend, logischerweise. Aber das stelle ich mir schrecklich vor. Wirklich. An manchen Schulen stelle ich mir das wirklich furchtbar vor, weil da, glaube ich, so viel Meinung in einem Raum ist.
Ja.
Ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend, das zu moderieren.
Und es geht ja dabei auch um Befindlichkeiten, die ja sowieso allgegenwärtig sind und die, wir haben eben schon, bevor das Mikrofon aufging, darüber gesprochen, ne, wie schwierig ist es mit Sprache, mit Humor, dass es ja schon sehr sinnvoll ist, dahingehend sensibilisiert zu sein und dass sich in den letzten Jahren ein bisschen was verschoben hat. Dass man aber auch manchmal das Gefühl hat, es ist so verkantet. Jetzt ist auch gut, jetzt geht's auch wirklich nicht. Also wie willst du vorankommen? Wie willst du auch als jemand vorankommen, der 30 verschiedene Befindlichkeiten unter einen Hut kriegen muss? Es ist nicht möglich.
Es ist wirklich nicht möglich. Und ich habe in Berlin, weil man ja in Berlin so wenig Lehrkräfte hat, gibt es einen tollen Begriff, der nennt sich PKB. Der steht für Personalkostenbudgetierungsstelle. Genau, und das bedeutet, wir haben an den Schulen zu wenig Lehrkräfte und deswegen kann sich manchmal eine PKB-Kraft eingestellt werden, die zum Beispiel von Menschen besetzt wird, die Lehramt studieren, damit die schon mal üben können natürlich, aber auch einfach, weil faktisch zu wenig Leute da sind, wenn auf einmal jemand ausfällt, weil Schwangerschaft, Krankheit oder irgendwas. Und ich habe mal für 2 Monate war ich PKB an einer Grundschule in Reinickendorf, weil ich Deutsch studiert habe, deswegen durfte ich das machen. Und da war ich mehr damit beschäftigt, immer mich mit einem Kind auseinanderzusetzen, weil wir zu wenig Leute haben, die Klassen zu groß sind. Aber ich konnte weder diesem Kind gerecht werden, noch dem ganzen Rest. Also es war absurd, allein schon die Tatsache, dass ich mich da hinstellen konnte und unterrichten durfte. Ich war nur eine Vertretungslehrerin. Ich war mehr Betreuung. Aber trotz alledem finde ich das krass. Wie soll das abgefangen werden von einer einzelnen Person? Mit 30 Kindern, manchmal 32, manchmal 35, im besten Fall 2 Eltern. Das ist Wahnsinn. Also ich habe so einen Respekt vor diesem Beruf.
Wir spielen Labi Siffre. Spreche ich ihn richtig aus?
Ja, komplett richtig.
Bless the Telephone.
Richtig. Das ist auch ein tolles Lied.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you.
Radio 1, die Hörbarust. Sie können sich dieses ganze Gespräch auch in der ARD Audiothek nochmal anhören oder auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Dort findet ihr auch Gespräche mit Gazelle, Tara Luise Witwer, Caroline Schuch, Sebastian Betzel, Felix Kramer, Ina Reni Alexandrov, die ihr auch als Peachy kennt, oder beispielsweise Matze Hielscher und zahlreiche andere Gespräche. Lina Heller-Bokhagen, a.k.a. Linella, Schauspielerin, Podcasterin, Comedian und hin und wieder auch PKB, wie?
PKB, Personalkostenbudgetierungsstelle.
Ja, also Vertretungslehrerin warst du auch mal, ist hier heute zu Gast in der Hörbarust. So, deine Kindheit würdest du als glücklich und zufrieden beschreiben?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gut darin, das Vergangene zu romantisieren, aber ich habe eine ganz
tolle. Das sind wir alle, glaube ich.
Ja, absolut. Aber ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt.
Bist du gern zur Schule gegangen?
Sehr gern. Sehr,
warum?
Sehr
was
gern.
Denkst du, woran lag es?
Ich war immer in dem sozialen Gefüge meiner Klasse beliebt, glaube ich. Ich glaube, so simpel ist es. Also ich habe nie das Problem gehabt, dass ich aufgeregt war, zur Schule zu gehen, wegen den Menschen, die ich da treffen konnte. Ich habe mich immer gefreut. Ich habe ja eigentlich dann dementsprechend bis zur 10. Klasse jeden Tag ja mit meinen Freunden verbracht. Wann kriegt man das denn im Erwachsenenalter hin, 8 Stunden am Tag mit seinen Freunden Zeit zu verbringen? Und dann, warum ich sage bis zur 10. Klasse, ab die 11. und 12. war ja dann so ein bisschen losgelöst. Dann war man nicht mal in so einer Klasse, dann hat man Kurse gehabt. Und das fiel mir am Anfang ein bisschen schwer, aber ging dann auch irgendwann.
Was ja vielen schwerfällt, ist das Lernen. Und das ist dir offenbar leicht gefallen. Hing das damit zusammen, dass deine Mutter Lehrerin war und dir helfen konnte? Oder hast du auch sowas wie einen Ehrgeiz in dir gehabt?
Also wahrscheinlich hing es auch mit meiner, mit der Lehrerin-Mutter zu Hause zusammen, weil sie halt einfach, also die hat natürlich extrem viel Wert darauf gelegt, dass ich die Hausaufgaben mache und dass ich gut vorbereitet bin und dass ich irgendwie, mein Vater natürlich genauso, aber meine Mutter hat da mehr erzieherisch quasi mit eingewirkt. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen, aber auch, glaube ich, weil ich habe viel Respekt vor Autoritäten. Also wenn es so ein bisschen so die Ansage war, dann habe ich das nicht großartig in Frage gestellt oder so. Also sehr lange auf jeden Fall. Ich glaube, bis dann halt zur Oberstufe, wo man dann, naja, mein Gott. Aber ich war jetzt keine exzellente Schülerin, aber ich habe es schon irgendwie hingekriegt, glaube ich, auch viel mündliche Mitarbeit und irgendwie jetzt nicht negativ auffallen, mich da so durchzumogeln.
Wenn ich dich mit 10 gefragt hätte, was du glaubst, was aus dir wird, wenn du erwachsen bist, was hättest du geantwortet?
Ich wäre gerne Synchronsprecherin geworden.
Ach.
Ja, das konnte ich schon sehr früh relativ klar sagen. Ich wäre gerne Synchronsprecherin geworden.
Wo hast du diesen Beruf kennengelernt?
Ich glaube, ich habe irgendwann, ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich irgendwie gefragt, wie die Stimmen so zu den englischen Sprechern oder sowas passen. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder auch so bei so Zeichentricksachen. Mhm. Und irgendwie fand ich das cool. Also ich weiß gar nicht so richtig, warum.
Weil die meisten hätten jetzt gesagt Schauspieler oder Schauspielerin. Ne? Also gleich, du wolltest nur die Sprecherin werden, nur in Anführungsstrichen. Das ist ja ein anspruchsvoller Beruf, so ist es nicht. Er kämpft gerade ums Überleben. Absurd, wirklich absurd. Aber du wolltest Synchronsprecherin werden. Wäre das deine Antwort auch mit 15 gewesen?
Ich glaube ja, das war relativ lang so. Also ich habe entweder gesagt, dass ich es gar nicht weiß bisher oder dann sehr, sehr lange Synchronsprecher.
Wäre denn auch Lehrerin für dich eine Option gewesen?
Ja, Lehrerin war immer und ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen unterbewusst, immer die Backup-Lösung. Mhm. Die ganz wohlwollende, sich auch nicht so sehr wie ein Plan B anfühlende Backup-Lösung. Ich glaube, deswegen habe ich auch Deutsch studiert.
Who knows? Vielleicht Comedian mit Beamtenstatus, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Richtig.
Du hast mitgebracht, Lucy Electric haben wir jetzt in der letzten Zeit häufiger mal gehört von jungen Frauen, für die dieses Lied offenbar wirklich wichtig war.
Ja, total.
In ihrer, keine Ahnung, Entfaltung. Warum hast du das mitgebracht? Für was steht das? Für was für einen Moment oder was für eine Situation oder für eine Phase?
Also ich habe in der Vorbereitung versucht, diese Playlist einigermaßen chronologisch zu
machen. Ja, habe ich gemerkt.
Und das war das erste Lied auf der Playlist, weil das auch so, also ich habe da vermutet, ich bin so ungefähr 6, 7 vielleicht gewesen. Und ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das ein Lied ist, das habe ich mit meiner Oma, väterlicherseits, Oma Ingrid, immer zusammen gehört. Und das ist ein, ich glaube, heutzutage würde man es Sisterhood nennen, irgendwie so Frauenfreundschaft, das Frau-Dasein so zelebrieren. Weil ich weiß, dass ich mit meiner Schwester, meiner jüngeren Cousine und meiner Oma eben im Auto bei ihr in der Kleinstadt da rumgefahren bin. Und da habe ich das Lied gehört und ich habe in dem Moment gedacht, das ist die größte Superpower, dass wir uns haben. Irgendwie war es ganz, 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 ganz toll für mich, weil ich auch gedacht habe, wie lustig, dass meine Oma fühlt sich davon angesprochen. Ich, meine Schwester, gut, die war da 3 oder 4, war froh, dass sie dabei war. Aber irgendwie war es richtig schön, dass ich so das Gefühl hatte, das wird mir nochmal richtig viel nützen, dass ich da so stolz drauf bin. Und das werde ich nicht mit 6 so gedacht haben, aber irgendwie fühlt es sich so an.
Ja.
Ja.
Hallo, hallo, tollste Linella, hier ist Lucy van Ork. Ich habe erfahren, dass du dir mein Song Mädchen gewünscht hast in der Hörbar und bin ein bisschen ausgeflippt, weil ich ein riesen Fan von dir bin. Und deswegen wollte ich dir einfach ganz viele liebe Grüße senden. Ich habe gerade heute meinem Bassisten deine Handwerksepisode vorgespielt. Und ich bin ein riesen Fan. Das ist mir eine riesen Ehre und habe eine super tolle Sendung und den allerschönsten Tag. Bis dann. Tschüss.
Ist das verrückt. Wie toll.
Wie schön. Dann hören wir jetzt erstmal ihren Song und vielleicht müssen wir dann auch die Handwerker Episode mal anhören, okay? Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute Linella. Sie ist Schauspielerin, Podcasterin, Comedian. Wir hatten gerade eben einen Gruß von Lucy Electric, weil sich Linella, weil ich ein Mädchen bin, gewünscht hat. Und sprach darin von einem Video, von einem Reel, dass sie, Lucy, ihrem Bassisten vorgestellt hat. Genau, von Berliner Handwerker, wie auch immer. Hast du das rausgesucht gerade?
Ja,
lass uns da mal reinhören.
Berliner Handwerker mit ihren Azubis.
Hast du gerade heute Morgen gesagt? Also wer heute Morgen gestorben ist, der ist jetzt schon unter der Erde. Also ich bitte dich. Kennst du Andi? Andi Arbeit. Einmal grundieren hätte hier auch niemand umgebracht, zeig mal, ja? Steff, sag mal, was hat der Vorgänger hier beruflich gemacht? Das ist ja keine Wand, das ist ein Armutszeugnis. Weißt du, warum das so aussieht? Weil man das ohne tiefen Grund gestrichen hat. Das andere ja einfach, weil die keinen Geschmack hatten, also. So, pass mal auf. Soll ich dir mal zeigen, wie ich das machen würde? Genauso, nur schneller. Nass in nass, das sagt dir was? Dann lass die Rolle liegen. Also, Steffen, wir arbeiten heute für zwei. Ich gebe dir jetzt eine von meinen Rollen, aber die ist von BMS. Also, Wiedersehen macht Freude. Kollege, Tempo ist bei dir nur ein Taschentuch, ja? Also, wenn du anfährst, ist wie wenn zwei loslassen. Ich vergesse mich gleich. Wie oft soll ich hier hoch und runter? Ich bin doch kein Fahrstuhl. Die vor uns, die haben das hier irgendwie ein bisschen noch Gefühl gemacht, meinten die. Sage mal, das ist ein Scheißgefühl gewesen. Also, manchmal denke ich mir einfach Streichholz drin anzünden, die Bude, wa? Wie kommt man auf sowas? Das saugt wie Hulle. Das musst du erstmal bändigen, ja? Ich schleife dir das erstmal ab, sonst rächt sich das nachher. Was machst du da? Ist Feinspachtel und keine Zahnpasta. Da brauchst du auf jeden Fall noch einen zweiten Anstrich. Da kommst du nicht drum rum. Lässt du das bitte in Ruhe, das ist doch eine Trocknungszeit. Die Azubis sind auch nicht mit, was sie mal waren. Steffen, haben wir uns früher auch so angestellt?
Es ist ein Traum. Es ist sehr schnell und wahrscheinlich werden viele sagen, was ist das? Man muss erstmal hinterher lachen. Man muss erstmal hinterherkommen. Da sind ja auch Sprüche bei, die du eigentlich, also das klingt so komisch, wenn ich das sage, aber die du eigentlich in deinem Alter noch gar nicht kennen kannst. Woher kennst du sie denn doch? Wieso verfangen die sich in deinem Gehirn?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich auch ein bisschen was über meinen Papa.
So. Der ist Elektriker, glaube ich.
Der ist Elektriker, genau. Und arbeitet jetzt als Medizintechniker. Ist ja auch ein sehr männerlastiger Job und auch so ein sehr, also die sind alle, so, also ich glaube, jeder Spruch könnte mal von ihm oder einem von seinen Freunden gekommen sein. Und ich glaube, ich habe so eine, ich mag das, wenn Leute so sich so ehrlich aufregen. Ich finde das so herrlich irgendwie. Und wenn da, und ich mag es auch, wenn Leute so mit so Sprache so sind. Also dieses so Tempo ist nur ein Taschentuch, das finde ich, darüber kann ich wirklich aktiv lachen. Als ich das erste Mal gehört habe, fand ich es wirklich so lustig. Und irgendwie ist es, glaube ich, so ein, ja, erreicht irgendeinen Platz in meinem Gehirn und dann habe ich da so eine, finde ich das irgendwie toll.
Und dann hast du es aber auch im Kopf und vergisst es nicht. Also, ja. Also oder musst du es dir aufschreiben oder diktieren?
Also ich muss mir manche Sachen auch aufschreiben, ja, auf jeden Fall. Also weil sonst manchmal, wie gesagt, wenn ich mit irgendeiner Person spreche, dann kommt der Einspruch nach dem anderen, dann denke ich mir, die muss ich mir aufschreiben, weil sonst werde ich sie auf jeden Fall wieder vergessen. Aber so manche Sachen, ich weiß, keine Ahnung, mein Vater ist so dieser größte Dad-Joke-Vater.
Gib mal ein Beispiel für Dad-Jokes, weil hier hören sehr, sehr viele Dad-Joke-Sager zu.
Ja, das glaube ich sofort. Also mein Vater sagt auf jeden Fall, wenn ich sage so, keine Ahnung, wir haben gegessen, ich soll hier irgendwas abräumen, sag ich, wo soll das hin, in welchem Müll, sagt er, trenne niemals Müll, denn er hat nur eine Silbe. So, damit bin ich aufgewachsen. Ich fände das bis heute extrem lustig. Ja, ja. Natürlich sagt er mir danach, wo es dann wirklich hingehört, aber erstmal kommt trenne niemals Müll, denn er hat nur eine Silbe und dabei geht dann der richtige Mülleimer auf.
Ja.
Also mein Vater ist auch der, wenn ich sage, hörst du die Grillen, sagt er, nee, ich riech nichts. So, ja, das ist mein Vater. Und das liebe ich so sehr und ich bin genauso. Und ich finde, man ist manchmal wie so ein kleiner Außerirdischer in meiner Generation, wenn man so eine Witze gut findet, aber ich finde sie herrlich.
Du bist wirklich, ich glaube, du bist wirklich für deine Generation, wenn man das überhaupt so sagen darf, du hast diese Formulierung jetzt gewählt. Bitte. Nur deswegen wage ich es überhaupt, das zurückzuspielen. Nicht unbedingt typisch, würde ich jetzt sagen. Du hast einen irren Drive und Ehrgeiz haben viele, aber man sagt einer Generation nach, dass da immer auch die, jetzt kommt das Klischee, willst du es sagen, Work-Life-Balance?
Ja, natürlich.
So eine große Rolle spielt. Du hast auch ein eigenes Auto.
Naja.
Das ist auch nicht selbstverständlich.
Das ist nicht selbstverständlich, das wird mir auch häufig gespiegelt. Vor allem in Berlin, da braucht man ja gar kein Auto. Doch, ich schon. Auf jeden Fall. Also, nee, ich weiß, dass das, ich glaube, ich bin recht anpassbar und wandelbar, was so. Also, keine Ahnung, ich kann auf jeden Fall mit jungen Leuten so interagieren, dass nicht auffällt, dass ich vielleicht wahnsinnig doll über Dad-Jokes lache.
Was sind junge Leute?
Leute in meinem Alter sind junge Leute. Oder auch im Alter von meiner Schwester. Oder tatsächlich, wenn jetzt mal der absurde Zustand eintritt, dass ich auf der Straße angesprochen werde, dann sind das häufig sehr junge Leute. Ich werde aber auch häufig mit dem Satz angesprochen, meine Mutter liebt dich.
Naja.
Ehrlich, ja. Ich habe schon ganz oft Fotos gemacht mit meiner Mutter, wird sich so freuen. Ich sage, Genial. Grüße ganz lieb. Ja, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch schon früher immer gerne auch mit den Erwachsenen am Tisch gesessen habe und irgendwie da gerne zugehört habe. Ich fand das furchtbar, wenn ich am Kindertisch sitzen musste. Das fand ich eine Beleidigung.
Deswegen meinte ich auch vorhin, ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Kind anders warst. Ja. Ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, man kommt mit einem Alter auf die Welt.
Ja, das stimmt.
Und bei dir habe ich das Gefühl, ja, ich glaube auch. Ich weiß bei dir nicht, was das für ein Alter sein könnte, aber du bist, mit Sicherheit haben auch schon so Leute, die so ein bisschen eso sind, zu dir sowas gesagt wie, du seist eine alte Seele oder sowas.
100%, ganz oft. Die Formulierung habe ich schon oft gehört, auf jeden Fall. Ja.
Sagt sie ganz schulterzuckend und könnte da was dran sein? Ist irgendwo in dir so eine kleine Kammer, in die du reingehst, wenn du dir auch solche Gedanken machst und denkst, das Universum und vielleicht komme ich wieder und was ist eigentlich nach dem Tod?
Also, ja, das so Tod und so, habe ich noch sehr gespaltene Meinung. Weiß ich nicht, ist wirklich tagesformabhängig.
Hast du schon Tod erlebt?
Ja, mein Opa.
Ach ja, stimmt. Genau. Ja, na klar. Genau. Wie lange ist das her?
Der ist am Silvesterabend verstorben, 2021.
Ah ja.
Ja.
Und war das, ich glaube, wie du es vorhin formuliert hast, ich will jetzt nicht sagen absehbar, aber wenn Menschen krank sind, dann weiß man, also auf eine bestimmte Art und Weise krank sind, dass es über kurz oder lang auf diesen Punkt hinausläuft. Wusstet ihr, dass ihr damit rechnen müsst?
Ja, also es war relativ kurz vor seinem 91. Geburtstag. Also der hatte ein stattliches Alter schon und hat vor allem so im letzten halben Jahr nochmal sehr abgebaut, ist auch leider im Krankenhaus verstorben, weil er dann nochmal eingeliefert wurde. Also es ist in dem Sinne absehbar gewesen, dass es einfach ein alter Mann war. Mhm. So. Und es halt total untypisch für ihn war, dass er so bettlägerig geworden ist irgendwann, weil er sehr aktiv war und kann immer spazieren und immer, Sonntag ist der schlimmste Tag, weil da habt ihr alles zu und wie langweilig und lieber läuft man 3 Stationen, als mit dem Bus zu fahren und so.
Ja, also,
ja so. Deswegen war das ein bisschen untypisch. Deswegen war es in dem Sinne absehbar. Ja.
Gibt es bei dir in deiner Vorstellung eine Möglichkeit, dass die Nummer hier könnte irgendwie nochmal von vorne anfangen?
Von vorne glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, dass es vielleicht so eine, also manchmal habe ich wirklich so Tage, denke ich mir, und wenn der Ofen aus ist, ist er aus. Dann ist Schluss. Dann ist da einfach nichts mehr. Also dann hören die Funktionen auf und dann bist du unter der Erde oder verbrannt oder wo auch immer, dann ist einfach vorbei. Und es gibt mir manchmal auch voll die Ruhe, das sich zu denken.
Ja, tröstlich.
Also ich finde auch, wenn man sich denkt, naja, dann haben auch alle irgendwann Frieden und Ruhe und so, im besten Fall natürlich. Und manchmal gibt es aber so Tage, da gehe ich zum Beispiel bei mir in der Nähe, wo ich wohne, ist ein ganz, ganz wunderschöner Friedhof. Da gehe ich ganz, ganz gerne drüber spazieren mit meinem Hund. Und dann denke ich mir, ihr könnt mir doch nicht sagen, dass wenn hier heute Nacht Licht aus ist, dass ihr nicht alle hier noch eine Party feiert.
Da wirklich, geht,
ja, also dass ich mir auch manchmal denke, dass ich habe zum Beispiel auch ein Grab von einer Frau, die ist 2006 verstorben. Ich finde, das Grab hat den, ich denke mir manchmal, du hast dir den besten Platz hier ausgesucht. Hier ist perfekt, hier ist ruhig, du hast einen ganz netten Nachbarn hier. Hier geht dir aber auch keiner auf den Sack, wenn du mal deine Ruhe haben möchtest. Hier kommen manchmal nette Leute mit ihrem Hund vorbei. Perfekten Ort hast du hier ausgesucht. Also irgendwie denke ich mir, manchmal kann das dann doch noch nicht gewesen sein oder so. Und ich will, und wahrscheinlich auch, weil ich mir denke, ich will mir das ja auch nicht. Also ich will ja auch denken, wenn hier irgendwas Absurdes passiert, wenn ich meinen Opa an seinem Grab besuche, dann, weil der gerade hier sich dazugeschaltet hat.
Wir hatten, weil hier auf dem Tisch Organspendeausweise liegen, wir hatten nämlich, wir haben uns schon so ein bisschen eben an das Thema rangerobbt, weil bevor wir angefangen haben zu sprechen, haben wir eben darüber gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die auf diesem Organspendeausweis ankreuzen, dass sie bestimmte Organe nicht spenden wollen.
Richtig.
Denn das kann man auch im Übrigen, falls ihr das nicht wisst, man kann da auch ankreuzen, dass man gar nichts spenden will. Es geht nur darum, dass Familienangehörige im Ernstfall wissen, wie sie sich verhalten sollen. Denn die meisten Menschen sagen, kommt hier, nehmt, macht. Und dann hattest du das Beispiel mit den Augen genannt.
Ja, richtig. Ich finde das irgendwie lustig, weil wie du sagst, man kann ja auch angeben, was man nicht spenden möchte. Und ich höre, wenn ich das höre, ganz oft das Beispiel, ja, ich würde alles abgeben, aber nicht meine Augen. Das finde ich irgendwie lustig. Und auch, was ich ab und zu gehört habe, nicht die Haut. Habe ich auch schon gehört.
Nicht die Haut?
Ja. Ist ja, also ja, kannst ja auch spenden.
Ja, das ist das größte Organ, ja, ist wichtig für Verbrennungsopfer und so.
Ja, richtig. Und also das habe ich jetzt, weiß nicht, das habe ich weniger oft gehört als die Augenantwort, wirklich ganz, ganz oft. Das finde ich irgendwie, also keine Ahnung, ich kann das ja so transparent sagen, ich würde alles, nehmen alles.
Gut.
Das hier kann gewertet werden als ein digitaler Organspendeausweis.
Ja, finde ich gut.
Ja, also.
Und wir ärgern uns auch beide ein bisschen, dass es diese, dass es diese Gesetzgebung nicht gibt, dass man aktiv widersprechen muss.
Richtig,
ne? Denn
richtig.
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, weil ich glaube, dass die meisten Menschen auch aus Bequemlichkeit keinen Organspendeausweis haben. Und es gäbe diesen ganzen Schmuh, den es immer mal wieder gibt und diese Skandale, die alle paar Jahre mal hochkochen, ja auch nicht, wenn es genug Organe gäbe.
Ja,
und die gäbe es, wenn wir alle einfach nach unserem Ableben, wenn man so will, oder auf diesem Weg dorthin uns gut, dann nochmal nützlich machen würden. Aber das müssen Sie selbst entscheiden. Sie kriegen Organspendeausweise übrigens in der Regel in jeder Apotheke, falls Sie nicht genau wissen, wie Sie da rankommen. Oder Sie drucken ihn aus. Aber wer hat denn heute noch einen Drucker? Hast du noch einen Drucker?
Auf gar keinen Fall.
Hast du wohl?
Habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nein, ich wünsche mir so 3 bis 4 Mal im Jahr, ich hätte einen. Dann schreibe ich mal meiner Mutter, ob sie das ausdrucken kann. Und dann sagt mir meine Mutter jedes Mal, Lina, ich habe seit 2 Jahren keinen Drucker mehr.
Auch nicht mehr. Ja. Ihr seid so advanced schon. Ja.
Wahnsinn.
Aber ein Fax noch wahrscheinlich, ne?
Das natürlich, da kommuniziere ich. Haben wir doch uns auch so verabredet.
Ja, genau. Der Brieftaube. Gut, jetzt haben wir so wenig Zeit, dass wir diesen Song einfach widmen deinem ersten Auto mit 18.
Richtig. The Stranglers.
Golden Brown.
Ja, das passt doch auch schon wieder in das
hervorragend.
Alte
texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Podcasterin und Comedian Linella ist heute hier zu Gast. Sie kennen sie auch als Linella Bu von ihrem Instagram-Account. Ich bin heute, also ich sage Ihnen das jetzt mal, Sie hören das vielleicht, aber Sie sehen das nicht. Ich bin heute so ein bisschen, unbeholfen ist nicht das richtige Wort, aber es gibt so Tage, in denen man so, neben sich steht, so ein bisschen so neben der Spur. Die Sachen sind nicht schlimm und die gehen nicht alle schief, aber irgendwie laufen sie auch nicht ganz rund.
Vollkommen okay.
Und du als Gast versuchst die ganze Zeit, mich da in dem Punkt zu beruhigen und ich höre mir selbst zu und denke, Mann, Bettina, also ehrlich, was ist denn das heute?
Das stört mich ja absolut gar nicht.
Gut, da bin ich sehr beruhigt. Stimmt es eigentlich, dass du im Prenzlauer Berg eine Mutter gehört hast, die ihren Sohn Poseidon gerufen hat?
In Friedrichshain war das, aber ja.
Poseidon?
Poseidon, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Name ist, der so im Ausweis drin steht. Ich glaube, das darf man nicht, oder doch?
Und war das nicht auch so eine Szene mit dem Fahrradfahren an der Ampel?
Ja, das war das. Wie habe ich es da gesagt? Also das war, ich war im Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause.
Ich weiß.
Richtig. Und habe dann da irgendwie...
Ich habe den Satz, weil ich habe den Satz für dich.
Du ihn.
Und dann standet ihr an der Ampel auf einer Höhe und du hast gehört, wie sie gesagt hat, selbstbestimmtes Fahren heißt nicht selbstbestimmtes Rasen.
Ja,
zu einem 5- oder 6-Jährigen.
Auf jeden Fall ein Kind, was, also der hat jetzt keine Stützräder mehr, aber ich würde sagen 6 maximal. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Kind nicht wirklich Poseidon heißt. Wie heißt der Bruder? Hades? Ich weiß es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man sein Kind so nennen darf.
Was hast du nach dem Abitur gemacht? Hast du gleich angefangen zu studieren oder bist du ganz wild in die Vereinigten Staaten geflogen und nach Bali und hast erstmal 2 Monate nur gefeiert?
Auf gar keinen Fall.
Warum nicht?
Ich weiß nicht.
Ist das nicht in dir?
Nein, gar nicht. Also ich habe nicht dieses Fernweh. Ich habe auch nie so, ich habe das Bedürfnis nach Urlaub, aber ich habe jetzt nie das Bedürfnis, jetzt mal Skyscanner anzuschmeißen und mir irgendwelche Flüge rauszusuchen. Ich bin auch gerne einfach hier. Also ich habe nicht so ein Fernweh gehabt, ganz, ganz lange nicht. Und dann mal kurz, als ich viel beruflich unterwegs war, können wir auch noch mal drauf eingehen später.
Worauf spielst du an? Nehmen wir gleich.
Ich kann meine Vita nach dem Abi kurz zusammenfassen, weil es ist wirklich egal. Ich habe relativ früh angefangen zu studieren, direkt nach dem Abi, weil ich mit 17 mein Abi gemacht habe. Ich bin kurz danach 18 geworden, aber zum Bewerbungszeitraum war ich noch 17, deswegen fiel ich unter die Minderjährigenquote an der Freien Universität Berlin und konnte deswegen Publizistik und Kommunikationswissenschaft studieren.
Mhm.
So, Das habe ich studiert, habe erstmal Filmwissenschaft als Nebenfach gehabt, habe relativ schnell gemerkt, ach so, man analysiert ja gar nicht psychologisch einen Film, wie der gebaut ist, sondern man guckt sich den ersten Stummfilm auf Französisch an. Das fand ich scheiße. Und dann wollte ich relativ schnell...
Ein Stummfilm auf Französisch? Texttafeln sind dann Französisch. Ah, okay.
Das ist furchtbar gewesen. Ich glaube, da wird ein Reifen gewechselt von einem Auto. Falls da jemand nochmal reinschauen möchte, es war so sterbenslangweilig. So, und dann habe ich gewechselt und habe Deutsch als Nebenfach gehabt. Das ist mir, also das fand ich besser, das fand ich wesentlich cooler und habe dann wegen Pandemie und keinen Bock haben und alles doof finden, 5 Jahre am Ende gebraucht, war 2023 fertig und bin dann relativ schnell zum Trash-TV gegangen, also zu diesen ganzen Formaten Dschungelcamp, Love Island und so weiter und so fort und habe da in der Redaktion gearbeitet.
Aha, genau. Mit allen Wassern gewaschen.
Ja, Tatsache schon. Und habe aber meistens immer, wenn ich bei dem Format, bei dem jeweiligen Format gearbeitet habe, dann das erste Mal das Format gesehen. Weil ich davor auch nicht so der Reality-TV-Gucker, die Guckerin war. Und habe das gemacht für 1,5 Jahre insgesamt. Also 23 habe ich meinen Bachelor gemacht. Kurz als PKB gearbeitet, Personalkostenbudgetierungsstelle, Vertretungslehrerin an der Schule. Und dann bin ich relativ schnell beim Trash-TV untergekommen für ziemlich genau 1 Jahr. Und dann Redakteurin bei dem anderen Privatsender gewesen.
Dann bist du in einer Produktionsfirma, die sehr erfolgreiche Unterhaltungsformate macht, aber da bist du jetzt auch nicht mehr.
Da bin ich jetzt auch nicht mehr, da war ich für 1 Jahr.
Setzt du jetzt voll auf diese Karte quasi Theaterchefin deines eigenen Ladens zu sein?
Ja, schon. Also ich rein vor der Krankenkasse und vor dem Arbeitsamt Deutschland setze ich auf jeden Fall darauf. Also ich bin jetzt selbstständig seit Anfang diesen Jahres und muss mich noch wahnsinnig einfinden da. Also ich habe noch gar keine Routine. Es fällt mir auch schwer, da irgendwie eine aus mir heraus zu gebären.
Kann
irgendwie
ich mir nicht vorstellen. Es ist interessant, weil du wirkst extrem strukturiert in dem, was du tust. Und du hast jetzt diesen eigenen Podcast.
Richtig, richtig. Der gibt mir eine gewisse Struktur. Wir nehmen immer dienstags auf. Ich muss also mir am Montag irgendwie die Folge überlegen. Das ist die größte Struktur.
Wie würdest du den beschreiben, diesen Podcast? Was machst du da?
Also mein Podcast heißt Halb so wild. Den kann man exklusiv bei Podimo hören. Und ich rede so ein bisschen, ich hatte mal ein Format auf den sozialen Medien, das nannte sich Dinge, die nicht so deep sind. Also Dinge, denen man nicht so viel Bedeutung beimessen sollte, wie man es vielleicht intuitiv tut. Und sich vielleicht nicht mehr so ärgern sollte oder den Kopf so sehr zerbrechen sollte. Und daraus ist dann die Idee geboren, ein Einzelpodcast zu machen, der sich genau mit diesen Themen beschäftigt, die mir so über den Weg laufen. Und ja, da geht's von Sachen wie eine Sache, die nicht so schlimm oder ist, wie man immer denkt, ist es beispielsweise diesen einen Geburtstag zu verpassen. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein, also FOMO, ich weiß nicht, ob du das...
Fear of Missing Out,
genau.
FOMO, also die Angst, etwas zu versäumen.
Ganz genau, die Angst, nicht dabei zu sein, die Angst, ausgeschlossen zu sein vielleicht. Das ist eine Sache, die habe ich so jetzt gar nicht mehr so wirklich. Also
hast du das Gefühl, dass viele Menschen das haben oder Menschen deiner Generation?
Ja, Menschen meiner Generation auf jeden Fall. Also ganz, ganz toll. Ich habe tatsächlich heute erst eine Podcast-Folge darüber, eine komplette Folge ist darüber jetzt erst erschienen bei dem Halb-so-wild-Podcast, weil das, also auf jeden Fall in meiner Generation oder auch noch die nachkommenden jüngeren Menschen, noch jünger als ich, ist ja kaum vorstellbar, aber noch jünger als ich, die glaube ich, sich extrem viel den Kopf darüber zerbrechen, ob sie gerade am richtigen Punkt sind in ihrem Leben und irgendwie so in so einer komischen Waage sind zwischen, ich habe doch noch alle Zeit der Welt und ich sollte mich beeilen, weil andere Leute sind schon an einem anderen Punkt, was natürlich durch Social Media ganz, ganz doll propagiert wird. Also jeder Urlaubsfotodump, der irgendwo gepostet wird, da bin ich dann gerade nicht gewesen. Jede Silvesterparty, die irgendwo gepostet wird, auf der war ich nicht. Jedes Diplom, was gepostet wird, weil jemand seinen Abschluss hat, den habe ich nicht. Und ich glaube, das ist für viele Leute ein extremer Stress. Und ich weiß, dass ich das auch ganz lange hatte, so nach dem Abi, als ich studiert habe, habe ich auch ganz doll FOMO gehabt. Und ich hatte wirklich schlechte Abende, weil ich mich so geärgert habe, nicht da zu sein, wo gerade andere Leute sind. Also ich habe teilweise halbe Urlaube nicht genießen können mit meiner Familie, weil ich einen Geburtstag verpasst habe oder sowas Absurdes. Also ich kann mich da gar nicht mehr reinfühlen, aber ich weiß, dass das ganz, ganz viele Leute noch haben. Und das ist auch ein Thema jetzt zum Beispiel gewesen in dem Podcast, dass ich so ein bisschen ratgebend, großschwesterlich zur Seite stehe und sage, guck mal, ist alles halb so wild.
Finde ich super interessant. Also ich glaube an diesem Punkt, dass man nicht genau weiß, wo es hingehen soll und andere an sich so vorbeiziehen sieht, Das kennen auch Generationen vor deiner Generation. Ne? Das ist, also da fühle ich mich auch gesehen, dass ich dachte, wieso haben die alle einen Plan?
Ja.
Und wo kommt der her? Und wieso habe ich denn keinen? Und wieso habe ich denn nicht mal ein Ziel, außer Führerschein machen und Abitur irgendwie bestehen, ja? Und das ist schon ein interessantes Vakuum, kann ich jetzt rückblickend sagen. Und man möchte diese Person so nehmen, zur Seite nehmen und sagen, hey, ist okay, probier einfach, mach genau das, was du gemacht hast, probier die ganzen Sachen aus.
Richtig.
Sieh, dass dich bestimmte Sachen unterfordern, sowas ist nämlich auch wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, ich bin davon gelangweilt, sondern dass man vielleicht sagt, ich bin unterfordert, weil es gibt eine andere Sache, die mich glücklicher macht und auch ein bisschen schlauer macht nebenbei. Ja. Ne? Also sich auch ein bisschen zu fordern und so. Und das scheint aber, so wie du es gerade beschreibst, in deiner Generation noch etwas stärker zu sein. Lass uns mal Musik spielen und vielleicht könntest du uns gleich nach diesem Song oder mir in dem Fall noch ein zweites Thema geben, das du in deinem Podcast behandelt hast, das vielleicht auch deiner Meinung nach generationstypisch ist. Das würde mich sehr interessieren.
Gerne.
Jetzt spielen wir aber erstmal, Fräulein, Astronaut.
Ja.
Warum dieses Lied?
Kurz zusammengefasst, das Lied hat meine Mama früher immer auf der Gitarre gespielt. Die hat klassisch Gitarre gelernt. Die hat also immer die einzelnen Saiten so gezupft. Und ich weiß, dass es ganz, ganz, also ich habe ganz lange erstens A geglaubt, meine Mutter hat dieses Lied erfunden, weil sie es immer gespielt und gesungen hat. Und vor allem hat das irgendwie, wenn ich daran zurückdenke, gibt mir das so ein Gefühl von Wahnsinn, wie traurig dieses Lied ist. Ich finde es ganz traurig, ganz melancholisch, das Lied. Wunderschön, aber ganz traurig. Und das hat koexistiert mit der Tatsache, dass meine Mutter das so engelsgleich gesungen hat. Und das ganz, ganz, es hat irgendwie genau dieses Melancholiegefühl, was ja auch manchmal was total Schönes sein kann irgendwie, oder Nostalgiegefühl, genau diesen schönen Schmerz trifft dieses Lied.
Ah, ja.
Ja.
Besten Blick habe ich hier.
Hilfst du mir nochmal bei der Zuordnung der Generation, zu der du, was bist du?
Ich bin Gen Z,
du
Generation
Z. Du bist Gen Z, okay. Also gib uns nochmal ein weiteres, vielleicht typisches Thema, auf das wir als ältere Generation ein bisschen genauer, ein bisschen vorsichtiger oder sensibler gucken sollten.
Oh, also ich habe auf jeden Fall eine gesamte Podcast-Folge darüber gesprochen, dass ich so jetzt gerade, also ich bin 25, ich bin jetzt bereit und bin auch schon Teil des Arbeitsmarkts, ich bin bereit, da einzutreten. Ich habe ein Studium abgeschlossen und habe mich quasi an die Spielregeln gehalten, die man so vorgelebt bekommen hat, Abitur, Studium und so weiter und so fort. Und bin jetzt in der Medienbranche tätig und habe jetzt die große Angst, von einer KI ersetzt zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, was bei ganz, ganz vielen Leuten meiner Generation gerade total da ist. Also, dass man das Gefühl hat, perfekt, ich habe jetzt was gelernt und jetzt kann es irgendjemand, es gibt eine tolle Zeile in einem Lied von Conny, da sagt er, alles, was ich gut kann, kann jemand auf TikTok. Und, nee, alles, was ich nicht kann, kann jemand auf TikTok und alles, was ich gut kann jemand auf TikTok noch ein bisschen besser. Und irgendwie ist es man hat das Gefühl, es gibt von allem zu viel. Ich kann keinen einzigartigen Gedanken mehr formen. Jede Idee, die ich habe, dafür gibt es schon eine App. Alles, was ich kann, das kann eine KI besser, schneller, es ist günstiger, es ist ein wirtschaftlicherer Gedanke, dafür eine KI einzusetzen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema gerade, was dieses das große Wort Quarterlife-Crisis ins Leben gerufen hat, also quasi nochmal eine Midlife-Crisis halbiert, ist man gerade an, das ist ja bei mir perfekt gegeben, ich bin genau ein Vierteljahrhundert auf dieser Welt und das, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten gerade so eine große, was mache ich denn mal mit meinem Leben, wenn in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in 2, 3, 4, 5 Jahren jemand sagt, und dann würde ich jetzt das, glaube ich, eher von einem Programm machen lassen. Und wir können noch eine von 10 Personen behalten, die das Programm gegencheckt, aber ihr alle anderen müsstet euch dann was anderes suchen. Ich glaube, das große Thema Systemrelevanz ist uns ja eh um die Ohren geflogen, weil ich war gerade 19, als die Pandemie ausgebrochen ist, mitten im Studium drin, in einem Medienstudium, wo man kein Mensch, der in meinem Studium irgendwo gearbeitet hat, musste noch zu dem Beruf gehen, weil alle per Zoom ihrem Job nachgehen konnten. Und das ist irgendwie ein ganz komisches Vakuum gerade, in dem man sich befindet, dass man sich so denkt, mal gucken, wo die Reise hingeht. an guten Tagen und an schlechten Tagen denkt man sich aber auch, dann sollte ich mir jetzt eine handfeste Ausbildung suchen, ein handfestes Studium, damit ich nicht ersetzt werden kann. Also die große Angst, irgendwie mal irgendwann ersetzt zu werden. In meinem Podcast habe ich wesentlich versöhnlichere, aufbauendere Worte zum Schluss gefunden, die ich auch immer so in die Welt rausrufen würde. Ich glaube, Menschen wollen immer mit Menschen sein. Menschen wollen nicht, also ich hätte kein Interesse daran, mir einen Film anzugucken, der von der KI gemacht ist, wo kein Schauspieler jemals existiert hat oder so.
Wenn du es nicht weißt.
Ja, wenn es ausgeschildert ist, dann hätte ich wahrscheinlich kein Interesse daran. Wenn ich es nicht weiß, dann würde mir das in einem halben Jahr auch nicht mehr auffallen.
Und ich glaube, das ist einer der Punkte.
Ja.
Also ich korrigiere mich da, aber ich habe das Gefühl, dass deine Generation aber auch die ist, die KI oft sehr unkritisch konsumiert.
Mhm. Ja, das,
also
ja,
da muss man sich schon auch, wir können das Rad nicht, also das Rad ist erfunden, das ist alles so, wir können die Zeit nicht zurückdrehen und so weiter und ich komme immer wieder auch mit Gästen auf dieses Thema KI und ich weiß, dass das immer so ein paar Spinnenweben um meine Sätze so ein bisschen wehen, weil ich immer auch versuche zu sagen, ja, es ist da, aber ihr müsst das nicht nehmen oder ihr müsst nicht die ganze Flasche austrinken, sagen wir es mal so. Weil vieles ist ja schon so, ne, ob es hier mal kurz eine Übersetzung ist, von der ich, also auch Sachen, von denen ich mich jetzt nicht freisprechen kann.
Ja.
Ne, oder GPS, ich brauche eine Wegbeschreibung, dies, das. Also natürlich helfen bestimmte Funktionen der KI auch. Mhm. Und es macht überhaupt keinen Sinn, solche Sachen zu verteufeln. Ich kriege allerdings auch, mir stellen sich alle Haare auf, wenn Leute dann sagen, ja, als das Radio erfunden wurde, haben auch alle gesagt, weil ich so denke, Leute, lasst uns wirklich nochmal über eine Verhältnismäßigkeit sprechen.
Ja,
das ist ein kompletter, es ist nicht nur ein Paradigmenwechsel, das sind gleich fünf auf einmal. Mhm. Das ist die Welt dreimal um die Ecke geknickt und nochmal ganz neu auf Start. Und wir sind jetzt in diesem Prozess, in dem wir auf dieser Rutsche schon drauf sind. Aber wäre es nicht auch ratsam, eben den geringen Einfluss, den man vielleicht noch hat, über den Markt, dass man sagt, okay, ich kaufe aber dieses Produkt nicht oder ich benutze dieses Produkt nicht oder ich lade diese App nicht runter. Das sind ja die ganz klaren Gesetze des Marktes. Also wenn man das nicht auch konsumiert, dann wird es auch nicht so schnell so groß.
Ja, absolut. Ich glaube, wir sind gerade, das habe ich auch in meinem Podcast gesagt, ich glaube, wir sind gerade in der Phase von Internet, KI und so, wie, also ich glaube, meine Kindeskinder vielleicht gucken auf meinen Umgang mit KI, so wie ich auf den Zigarettenkonsum meiner Großeltern gucke. Dass ich jetzt sage, ihr habt in Krankenhäusern geraucht, ihr habt im Bus geraucht, im Kino, in Ärztebesprechungszimmern. Im Flugzeug habt ihr geraucht. Seid ihr denn des Wahnsinns gewesen? Hat euch denn da niemand mal kurz eine Realitätsschelle gegeben und gesagt, was macht ihr denn da? Und ich glaube, diese Gespräche werde ich mit meinen Enkeln vielleicht im besten
Fall
irgendwann.
Was glaubst du denn, was die dann zu dir sagen?
Ich glaube, die sagen, ihr habt erstens, ihr musstet euch nicht mit eurem Klarnamen überall anmelden. Ihr konntet irgendwas ins Internet blasen, wie ihr wollt und musstet nicht für die Konsequenzen gerade stehen, wenn ihr jemanden beleidigt, wenn ihr irgendwas Falsches verbreitet, wenn ihr Fehlinformationen verbreitet. Konntet ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil euch niemand gefunden hat? Wo kommen wir denn da hin?
Das heißt, das würde ja bedeuten, dass alles gut wird.
Das würde natürlich bedeuten. Man muss davon ausgehen, dass alles gut wird. Also ich weiß, dass zum Beispiel ich mit Menschen in meinem Alter häufig dieses Gespräch, also ich weiß, es ist auch eine große, große Achtsamkeit inzwischen da, was rund um dieses ganze Thema Kinderwunsch herrscht, dass man nicht mehr, also ich denke auch, man sollte nicht einfach eine Frau irgendwie fragen und warum hast du noch kein Kind, willst du nicht ein Kind haben, warum denn nicht, so, da gibt's tausend Gründe, warum man kein Kind haben möchte. Was ich aber ich glaube, das hatte auch schon jede Generation vor uns, aber was ich auf jeden Fall jetzt bei Frauen in meinem Alter auch feststelle, ist, dass die sich nicht sicher sind, ob sie ein Kind in diese Welt gebären wollen. Das weiß ich, das hat meine Mutter sich mit ihren Freundinnen wahrscheinlich schon gedacht und meine Oma und alle davor sowieso. So, und das ist aber auch irgendwie, ich hatte auch mal eine kurze Krise, deswegen, ich auch gedacht habe, naja, toll, wenn sich jetzt hier alle um mich herum unsicher sind, ob sie noch ein Kind in diese Welt gebären sollen, bin ich dann die größte Rabenmutter jetzt schon, wenn ich da eigentlich, bin ich wahnsinnig egoistisch, wenn ich ein Kind in diese Welt setzen möchte? Fragezeichen. Und mein Vater hat mir dann gesagt, naja, wenn du das nicht machst, also wenn du deswegen kein Kind bekommst, dann hast du doch aufgegeben. So. Heißt nicht, große Klammer, heißt nicht, dass Menschen, die keine Kinder haben wollen, sich aufgegeben haben. Es gibt wunderbare Gründe, keine Kinder zu bekommen. Es gibt tausend valide Gründe und man muss nicht mal einen Grund haben, kein Kind zu wollen. Ich sage nur, meine Krise, die ich hatte, dass ich nicht wusste, ob ich in diese schreckliche Welt ein Kind gebären möchte, die sich immer weiter selbst auffrisst. Da hat mir mein Vater mit der richtigen Größe Hoffnung entgegengesetzt, dann, wenn du deswegen ein Kind bekommst, hast du aufgegeben. Warum machst du es denn dann alles hier? Und ich glaube, das muss man noch, soweit man es sich selber glaubt, propagieren, weil sonst, man muss davon ausgehen, dass alles gut wird.
Vielleicht könnte es ja schon die Generation deines Kindes sein.
Das wäre wünschenswert.
Weil es ist, ich habe das Gefühl, bei dem Tempo, in dem alles passiert, wäre es komisch, wenn es erst deine Kindeskinder sind, deine Enkel, denn es geht ja alles so irre schnell und wir müssen jetzt in den nächsten Jahren, wir müssen jetzt einen Umgang mit all dem finden. Es verselbstständigt sich. Ja. Wir werden, das ist schon jetzt so, dass wir das Echte vom Unechten nicht mehr unterscheiden können und es gibt noch so einen kleinen Aufschrei mal, wenn dann in einem öffentlich-rechtlichen Sender irgendwas auffliegt und dann, ne, und dann bekennt man sich und dann, aber das wird ja irgendwann, werden wir es nicht mehr kontrollieren können, weil wir uns keine Auflagen dafür von vornherein gesichert haben.
Richtig, und dann ist es jetzt einfach gerade so eine wahrgewordene Black Mirror-Folge, in der so in der Realität keine Währung mehr ist. Und das ist gruselig. Also so, dass ich dass jetzt diese KI-Gedanken lösen in mir manchmal so eine Beklemmung aus, wie wenn man so vor, wenn man, nachdem man das erste Mal Interstellar geguckt hat und über die Unendlichkeit des Universums nachgedacht hat, dass man auf einmal gedacht hat, nee, darüber möchte ich jetzt gar nicht. Wie? Stopp, so. Und so habe ich das manchmal mit KI, dass ich dann da auch die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, dann, nee, heute nicht. Fühle ich mich, als würde ich durch Honig gehen. Heute ist nicht der Tag, an dem ich mich damit auseinandersetze.
Das hast du von mir genommen. Ich gehe heute, als würde ich durch Honig gehen. Deswegen, ja.
Credits an Bettina Russ.
Nein, das ging nicht darum, du hast es geklaut, sondern es ist furchtbar, sich durch Honig zu bewegen. Man kommt überhaupt nicht voran. Und so ein Tag ist heute. Okay, wir spielen Musik.
Gerne.
Denn wir geben nicht auf.
Natürlich nicht.
Sag mal, bist du bescheuert? Natürlich nicht. Die Black Eyed Peas spielen wir. I Got a Feeling.
Korrekt.
Und wofür steht dieses Lied?
Das war mein erster Klingelton. So jung bin ich.
Okay, gut. Radio 1, die Hörbar Rust. Sie können sich dieses ganze Gespräch auch in der ARD Audiothek nochmal anhören oder auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Dort findet ihr auch Gespräche mit zum Beispiel Caroline Frier, Betteroff, Lena Kassel, Michelle Abdullahi, Bidina Popov, Sophie Hunger, Jasmin Mbarek, Jennifer Weist, Anissa Lusif, Toni Bauer oder Jördes Triebel. So. 25 Jahre ist mein aktueller Gast, jung, mit einer alten Seele. Also ich glaube, da ist eine gute, lustige 45-Jährige im Körper einer 25-Jährigen.
Das stimmt, das könnte gut sein.
So, das kann gut sein. Die aber einen 5-Jahres-Plan, du hast in irgendeinem Interview mal von einem 5-Jahres-Plan gesprochen.
Das klingt nach mir.
Den ihr, wie kommst du darauf? Habt ihr das in der Schule mal gelernt oder in deinem Studium? Oder?
Also ich glaube, 5-Jahres-Plan ist so ein Begriff, den ich so aus so Bewerbungsgesprächen kenne. So, dass man sagt, und was ist 5-Jahres-Plan? Aber jetzt kein Bewerbungsgespräch, was ich jemals geführt habe, sondern in so einer, so zum selben Zeitpunkt, als man geübt hat, wie man Anschreiben schreibt für eine Bewerbung, glaube ich, wurde auch so diese typischen Fragen, was würden Sie als Ihre größten Schwächen bezeichnen?
Was würdest du als deine größten Schwächen bezeichnen?
Gut.
Ja. Die hast du dir selbst gestellt.
Die habe ich mir selbst, ja, das ist komplett, das war ein Eigentor. Ich bin sehr anfällig für die Meinung anderer.
Heißt, beeinflussbar.
Beeinflussbar. Ja, beeinflussbar ist ein gutes Wort. Also ich habe meine Grundwerte im Leben, aber ich höre Menschen sehr, sehr gerne zu. Und es kann sein, dass ich am Ende von einem Gespräch mit einer Person, die eine ganz andere Meinung hat als ich, mir denke, dass, ja, da ist vielleicht doch was dran, was keine Schwäche sein muss. Das ist super. Aber das führt dazu, dass ich dann manchmal ein bisschen überfordert bin, glaube ich, mit der Vielzahl an Meinungen, die jetzt in meinem Kopf koexistieren können und dann nicht mehr so richtig weiß, was da meine eigene Meinung ist. Also ich glaube, manchmal, ja, bin ich da einfach so sehr, so sehr schwammmäßig, was total gut sein kann, aber vielleicht mich auch manchmal ein bisschen unsicher werden lässt.
Hat sicherlich was mit einer Empathiefähigkeit zu tun, auch sich in den anderen hineinzuversetzen und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, das ist toll. Und letztendlich ist es ja genau das, was wir alle als Gesellschaft gerade brauchen. Mhm. Also ich wäre glücklich, wenn ich das häufiger von Leuten hören würde, die dann sagen, ja, und dann plötzlich gehe ich mit einer ganz anderen Meinung raus, als ich reingegangen bin. Und diese Ambivalenzen, mit denen haben wir ja alle irgendwie zu kämpfen, dass wir merken, dass eine Sache schwer nur auf eine Art zu beurteilen ist. Mhm, ja. Und damit kann man sich ganz schön verheddern. Und dann sitzt man da mit dem ganzen, mit der whole Enchilada und denkt, ja, und nu?
Ja, das
stimmt. Ja, wie können wir denn, also so ist es ja, und wie können wir das denn irgendwie lösen, sodass man dann sagt, wir bleiben offen, wir bleiben zugänglich. Und ja, wir sind dann wie eine volle Salatschüssel, aber es darf sich nicht so schlecht anfühlen, dass man an bestimmte Themen nicht mehr rangeht.
Ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist die Lösung dafür schon, dass man sich mal darauf einigt, dass man nicht zu allem eine Meinung haben muss. Also, dass wenn man irgendwie, wenn ich vielleicht mit einem Statement, mit einer Meinung, mit einer Aussage oder sowas in eine Konversation gehe und jemand anders überzeugt mich oder gibt mir einfach nur ganz viel Input von der gegnerischen Seite oder wie auch immer, dass ich danach nicht mich selbst oder von meinem Außen in die Bedrängnis bringen lasse, zu sagen, und wie findest du es jetzt? Sag doch mal. Ich fand das schon immer doof, wenn man irgendwie im Kino war, dass danach sofort gefragt wurde, wie fandest du den Film? Weiß ich doch noch nicht. Meine Augen müssen erstmal kurz wieder klarkommen, weil hier draußen noch Tageslicht ist und wir saßen gerade 2,5 Stunden irgendwie im Dunkeln oder sowas. Oder auch noch viel schlimmer fand ich das, ich habe früher viel Theater gespielt und war auch viel
im deutschen Theater,
und war viel auch im Theater, habe mir dann viel angeguckt und so. Und dann ist natürlich die Frage noch viel eher, also diese, wie fandest du es nach einem Theaterstück, ist ja eine ganz andere als nach einem Kino. Also auf jeden Fall die Kinofilme, die ich mir angucke, sind nicht so hochtrabend, dass man danach in riesige Diskussionen irgendwie ausarten kann. Aber die Theaterstücke, die man sich anguckt, da hatte ich auf jeden Fall früher an mich immer ganz schnell, ich war gefühlt die Hälfte des Theaterstücks damit beschäftigt, mir zurechtzulegen, wie ich das deute, das Stück, welche Meinung ich dann da zu dem Gedeuteten habe und wie ich das dann gleich draußen den anderen vortragen kann oder sowas. Und das nervt mich. Und genau sowas muss auch aus so Gesprächskulturen, ich weiß nicht, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber dass man sich nicht immer sofort anprangern lässt, dass man eine Meinung zu irgendwas haben muss.
Finde ich super. Finde ich gerade wirklich richtig gut gelöst. Oder zumindest, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, aber
eine Entlastung für einen selbst.
Es ist eine Entlastung, denn das bedeutet ja nicht, wenn man sagt, ich habe dazu keine Meinung, heißt nicht, es ist mir egal. Und es heißt nicht, ich beschäftige mich damit nicht, geh mir weg, sondern es heißt, ich kann mich nicht entscheiden.
Ja, oder ich kann mich noch nicht entscheiden.
Ja. Es gibt, ne, das ist ja auch, das bessere Argument gewinnt, aber vielleicht auch nur für eine Stunde oder nur für einen Tag.
Bis von der Person, die es gemacht hat vielleicht. Eine andere Person hat dann eine ganz...
Also, vielleicht. Also ja. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht auch weiter irgendwie in Austausch treten sollte. Ich sage das nur deswegen so pastoral, weil ich eben auch beobachte, dass, und das wirst du auch beobachten, und wir sind eben, zwischen uns liegen 1,5 Generationen, wenn man so will, dass die wichtigen Themen, ob das Humor ist, ob es Feminismus ist, ob es Humanismus ist, dass die schon nicht unanstrengend sind, weil sie sich überall verästeln. Aber wir kommen nicht drum rum. Wir müssen da jetzt ran, weil diese Welt so wackelt, weil diese Sicherheiten so weggebrochen sind. Wir müssen zumindest unser Mindset so weit auf die Reihe kriegen, dass wir klarkommen, dass wir mit dem normalen Leben klarkommen, ja. Und deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, wirklich einen guten Ansatz für Leute, die sagen, ich muss hier nicht mit dieser einen Meinung rausgehen.
Richtig.
Und trotzdem zuckt es und trotzdem geht mir ein Puls.
So, ja, absolut.
Alles halb so wild.
Alles halb so wild.
Hören Sie sich diesen Podcast an, unbedingt. So, wir haben noch 2 Songs. Ketka, Sommer 89.
Ja.
Das ist ein guter Song.
Ich finde den großartig. Dieser Song das war für mich als allererstes klar. Der ist als allererstes auf dieser Playlist gelandet, dieser Song. Weil der Song mir gesagt hat, also mir gezeigt hat, dass dieses Gänsehaut bekommen von Musik nicht nur eine Floskel ist, sondern das war der erste und bisher auch, meine ich, einzige Song, wo ich mal Gänsehaut bekommen habe beim Hören. Und ich war mit meinem Papa auf dem Konzert von Ketka. Ich glaube, ich war inzwischen schon 4 oder 5 Mal auf dem Ketka oder Markus Wiebusch Konzert, wie auch immer. Und habe das da gehört und ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Lied. Es war so krass. Es hat mich irgendwie, glaube ich, auch nochmal politisiert. Meine ganze Familie wohnt im Osten. Irgendwie, das hat einen ganz besonderen Sweet Spot bei mir gefunden. 2 Wochen später habe ich mir ein Tattoo stechen lassen von einem anderen Ketka-Album mit einem Fallschirmspringer, der ist auf einem anderen Album drauf. Aber irgendwie war das so, ich wollte irgendwas, was diesen Moment, dieses Gefühl von Dankbarkeit, in welcher Zeit ich geboren bin, von Dankbarkeit, mit welchen Themen ich mich nur noch retroperspektivisch auseinandersetzen darf, und auch einen großen Respekt den Geschichten der älteren Generation gegenüber irgendwie. Weil ich habe das Gefühl gehabt danach, jetzt möchte ich nochmal ganz anders zuhören. Ich weiß nicht, es hat so viel bei mir aufgemacht, dieses Lied. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ich irgendwann mal im Radio arbeite oder irgendwie die Möglichkeit habe, das wäre der erste Song. Wenn ich nur einen hätte mitbringen können, der wäre es gewesen.
Es war im Sommer 89, der 12. August. In Hamburg ging es los, in seinem alten himmelblauen Ford Granada. Kasselberge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen.
Mein wunderbarer Gast heute ist Lina Heller-Burkhagen, auch bekannt als Linella oder Linella Boo bei Instagram. Sie ist Podcasterin, sie ist Comedian und sie hat eine Liste gemacht, 25 Dinge, die du noch nie gemacht hast und die du, weiß ich nicht, vor deinem 30. Geburtstag oder was ist der Hintergrund gewesen?
Das waren 25 unter 25.
Ah, vor genau. Deinem 25. Das
richtig,
heißt, hast
habe
du
sie
diese
schon abgehakt.
Alle?
Ja, musste dann ja. Habe ich ja angefangen, muss ich dann irgendwie noch zu Ende machen. Ja.
Und da waren dann, du hast vor deinem 25. Ja. Sachen aufgezählt, die du immer schon machen wolltest. Was gehörte dazu?
Ich wollte immer mal ins Planetarium gehen, das habe ich gemacht. Ich wollte immer mal mit meinen Freunden in den Kletterpark gehen. Es waren nicht so hochtrabende Sachen, muss man ehrlich sagen. Ich wollte meinem 30-jährigen Ich einen Brief schreiben. Das war ganz, ganz toll. Ich muss mir überlegen, was habe ich denn da noch alles gemacht? Ich habe mal, kennst du diese Automaten, die in der Stadt stehen, wo so Pakete sind, die nie angekommen sind, da wo sie ankommen müssen?
Nein.
Nee, die gibt's an diversen Orten, im Holzmarkt oder auch Warschauer Straße oder so, egal. Und da sind es so verloren gegangene Pakete. So eins wollte ich mal kaufen. So, jetzt habe ich bis zum Rest meines Lebens Tesafilm, weil da war endlos viel Tesafilm dran. Ja, das war toll. Ja, so eine Sache. Aber ich glaube, das Tollste war das Planetarium und der Brief an mein 30-jähriges Ich.
Waren das bevorzugt so Sachen, die man so vor sich herschiebt, im Sinne, wenn man so Berlin Besuch bekommt, dann unternehmen die immer mal ganz viel, ne? Mhm. Und sagen so, oh, und jetzt gehe ich noch in den Reichstag und dann will ich ins Planetarium und dann gucke ich mir die in Marzahn irgendwelche Brücken an oder so und du denkst so, oh scheiße, die machen an einem Wochenende mehr als man selbst in 15 Jahren und so.
Wirklich.
Waren das auch solche Sachen?
Auf jeden Fall. Also es waren auf jeden Fall auch so Sachen wie, also ja, genauso wie du es beschrieben hast, so Sachen, die ich sonst nicht machen würde, hätte ich nicht auch noch diesen Zeitstempel von meinem Geburtstag gehabt. Zum Beispiel habe ich mir auch das erste Mal einen Geburtstagskuchen selber gebacken.
Also ich finde dich ja durch und durch sympathisch. Es gibt eine einzige Sache, da gehe ich nicht mit und das geht mir auch nicht in den Kopf. Du bist geburtstagshysterisch.
Ja, Wahnsinn.
Du, wenn du könntest, habe ich in einem anderen Podcast gehört, würdest du eine Woche feiern.
Ja, das ist, außer Frage steht das.
Warum?
Ich weiß es nicht. Ich mag das so gerne. Also, und ich muss sagen, Geburtstagsfeiern hat mit mir dann auf jeden Fall was mit ganz vielen Leuten zu tun. Also, ich würde jetzt nicht mit mir, also ich würde jetzt nicht sagen, jetzt buche ich mir mal ein Hotel und dann fahre ich nur mit meiner Schwester weg oder
okay.
So.
Nein, ich weiß, du hast an anderer Stelle mal gesagt, nee, dann war halt Corona und dann konnte ich nur ganz klein feiern mit 25 Leuten oder so. Und ich habe gedacht, what?
Ja, ich mag das irgendwie. Ich mag das, Gastgeberin zu sein. An dem Tag selbst bin ich dann natürlich endlos gestresst auch. Aber ich mag es, glaube ich, einfach, ich mag es, einen Grund zu feiern zu haben. Und wenn ich jetzt im Januar, Februar Trott irgendwie drin bin, dann fange ich unironisch an, mir Gedanken über meinen Geburtstag zu machen, weil ich es so schön finde, mich auf irgendwas freuen zu können und irgendwo ganz viel kleinteilige Planung reinzustecken, wo danach irgendwie Leute nach Hause gehen und sagen, hä, wie kommt man denn auf so eine Idee oder so? Also ich finde das irgendwie ganz, ganz schön.
Bist du denn auch anderen Geburtstagen gegenüber so aufmerksam?
Ich schenke gerne. Also ich mag es gerne anderen Leuten zu schenken. Ich mag es mit Geschenken irgendwie zu zeigen, dass ich aufmerksam bin und weiß, was die Person mag. Und andersrum fühle ich mich auch sehr geliebt, wenn ich beschenkt werde. Deswegen hat es heute mit dem Mantel, den du mir hier überreicht hast.
Ja, schön, da steht dir auch sehr gut.
Vielen Dank, vielen Dank. Ja, aber auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall sehr, ich mag das, andere Leute auch zu zelebrieren. Aber viele Leute mögen ja ihren Geburtstag nicht. Das ist auch okay, ich werde es nicht verstehen. Ich habe dann immer das Gefühl, irgendwas ist da im Argen, irgendwas müssen wir da aufarbeiten. Wo wurde dein Geburtstag mal nicht so gewertschätzt? Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so.
Interessant, ja. Also ich finde zum Beispiel, das ist ja toll, wenn man bedacht wird. Also ich würde mich total ärgern, wenn mir niemand eine Nachricht schickt oder niemand versuchen würde, mich zu erreichen. Aber ich finde es dann am Tag selbst total anstrengend und mache das Telefon oft leise oder aus, was du niemals machen würdest wahrscheinlich, ne?
Ich mache, das ist die einzige Nacht im Jahr, wo ich mein Handy wahrscheinlich im Flugmodus mache, damit ich morgens aufwachen kann, das entsperren kann und dann kommen da im besten Fall ganz viele Nachrichten rein. Ich bin auch, also, wann hast du Geburtstag, wenn ich fragen darf?
September, 15.
Okay, das ist ja nicht mal eine Scheißzeit.
Nee, das ist okay und ich hatte auch gute Erinnerungen an Geburtstage und so, aber...
Ich glaube, vielleicht liegt das so ein bisschen, weil meine Mutter ist auch, also meine Mutter ist, die hat meine Geburtstage und die von meiner Schwester natürlich immer auch sehr hochgehalten. Und meine Mutter ist auf jeden Fall die Person, die am Abend, bevor, wenn man schlafen geht, dann bereitet die ganze Küche vor und schmückt und dies und das und nimmt sich nochmal in ganz besonderen Momenten, um die Karte zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat, weil das für mich auch ein Highlight war im Jahr. Also das war immer ganz, ganz wichtig.
Ich finde es auch schön. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der eben so verrückt war, so geburtstagsverrückt wie du. Aber muss es ja auch geben. Ja. Würdest du noch verraten, was du in den Brief an dein 30-jähriges Ich geschrieben hast?
Ja, ich bin mir nicht, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel, weil ich bin dann, ich habe mir es nicht überlegt vorher, sondern habe einfach auch losgeschrieben.
Aber du machst jetzt gerade auch so eine Geste handschriftlich. Du hast einen Brief, einen handschriftlichen Brief an dich geschrieben.
Auf jeden Fall.
Wie oft schreibst du mit der Hand?
Wahrscheinlich zweimal im Jahr, wenn ich... Also nee, obwohl Geburtstagskarten schreibe ich tatsächlich mit der Hand, eigentlich immer. Und sobald irgendjemand Geburtstag hat, würde ich auch eine Geburtstagskarte mit dazulegen. Und ich bin dann doch eine etwas spirituelle Person und mache am Ende des Jahres, schreibe ich meistens meinem Ich zum Silvester im nächsten Jahr einen Brief.
Mhm.
Genau, und da setze ich mich dann schon hin, das zelebriere ich auch sehr. Und dann setze ich mich hin und schreibe meine 2, 3, 4 Seiten vielleicht sogar. Und dann lese ich mir ein Jahr später das durch und muss manchmal lachen, weil ich mir denke, was hast du denn gedacht, was jetzt noch wichtig ist? Und andererseits denke ich mir aber auch, das ist ja witzig, dass ich das genauso vorausgesagt habe, wo ich jetzt bin. Es ist schon cool. Und da, das ist so der Moment, wo ich auf jeden Fall am allermeisten mit der Hand schreibe.
Und so ein, ich meine, 5 Jahre sind ja ein Sprung. Also das als 25-Jährige an ein 30-jähriges Ich zu schreiben. Vor allem auch, das ist auch so ein Alter, in dem alles Mögliche passieren kann. Von Ausland über Schwangerschaft, über Trennungen oder was weiß ich. Gibst du irgendetwas preis, an das du dich noch erinnerst?
Ich habe, also ich kann das preisgeben, weil das ist gar nicht so viel, ich habe da gar nicht so viel Inhaltliches vorausgesagt, sondern ich habe mich total schwer getan, zu prognostizieren, wo ich da bin. Also weil ich wirklich gar nicht sagen kann, was da ist. Wenn es gibt eine Version von mir, die ich habe mit 30, da habe ich ein Kind, da bin ich vielleicht schon wieder schwanger und da ist schon das nächste geplant. Es gibt eine Version, da bin ich total career driven und denke nur daran, keine Ahnung, jetzt ganz blöd gesagt, in welcher Wohnung ich wohne, ob ich noch in dieser Stadt lebe. Und ich habe mir diese Fragen gestellt in der Hoffnung, dass mein 30-jähriges Ich vielleicht schmunzeln kann, worüber ich mir Sorgen gemacht habe und vielleicht aber auch so eine kleine Erinnerung nochmal kommt, was mir offensichtlich vor 5 Jahren so viel bedeutet hat. Also ich habe mal kurz einen Status quo gegeben und habe gesagt, diese Menschen sind gerade wichtig, hier wohne ich gerade, das mache ich gerade, das habe ich gerade auf dem Konto, so. Also so ein paar Hard Facts quasi da einmal mit abgegeben und dann viel gemutmaßt und mir viel gewünscht und mir viel auch so Leichtigkeit gewünscht und die Hoffnung gehabt, dass es gerade für uns beide emotional ist quasi, dass ich so viel mutmaße und die dann vielleicht in Ruhe diesen Brief liest und denkt, hab sie nicht enttäuscht, zu blöd gesagt. Ja,
okay.
So glaube ich. Aber ich habe nicht viele Ansprüche gehabt, glaube ich, in dem Brief. Ich weiß aber auch nicht mehr.
Wäre es denn ein Wunsch von dir, wie einige deiner Kollegen und Kollegen, bei denen man beobachtet, dass sie bei Social Media wirklich sich eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere aufgebaut haben, die dann vom linearen, analogen Medium Fernsehen geholt werden, in der Hoffnung, damit so eine Art von Verjüngungsprozess einzusetzen. Ich weiß nicht, wäre es für dich ein Wunsch, weil das kann man ja auch mal äußern, eine Fernsehsendung zu machen oder Radio zu machen?
Auf jeden Fall. Also hätte das wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht so zugegeben, weil das ist ja auch immer was, das, keine Ahnung, das schickt sich ja vielleicht nicht immer so zu sagen, ich möchte Raum einnehmen.
Oh doch.
Aber ich sage das jetzt ganz offen, ich möchte gerne Raum einnehmen.
Ja.
Und habe mir das jetzt ja auch schon selbst so ein bisschen erarbeitet mit der Reichweite, die ich da jetzt habe. Aber ich möchte gerne Raum einnehmen. Sofort eine maßgeschneiderte Fernsehsendung würde ich sofort nehmen.
So,
ich würde,
Leute,
auch eine Radiosendung nehmen.
Sehr
Kauft
schön.
Mich weg.
Ich hoffe, dass jetzt die richtigen Leute zuhören und Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist ja nicht schwer über die sozialen Medien.
Das stimmt.
Es hat mich jedenfalls sehr, sehr gefreut,
mich
dich
auch.
Jetzt mal analog kennenlernen zu dürfen.
Dankeschön.
Wir haben noch einen Song, der übrig ist.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt
Brasil.
Ach, Herrlich, toll. Man könnte meinen, du machst hier was mit Dramaturgie und Sprache, dass du dir das so überlegt hast. Toll. Ja, das ist mein Lieblingslied.
Okay, wann ist es dir, wann hast du es kennengelernt?
2023.
Ach, ist noch gar nicht so lange. Nee, und das und seitdem begleitet es dich regelmäßig.
Ja, und ich habe es auch gerade auf dem Weg hierher gehört.
Kannst du mitsingen? Ich
tatsächlich, glaube ich, nicht so sicher. Wie man.
Okay, ich entlasse dich aus dieser Pflicht. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mehr von dir wissen will, der folge dir bei TikTok oder Instagram unter Linella Bu mit Doppel-O. Und alles Weitere, ja, wir werden dann sehen, ob daraus eine Radio- oder TV-Show wird.
Das wäre doch toll.
Ich bin ziemlich optimistisch.
Dankeschön.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.